Ja, moin Leute. Wir haben das Jahr 2019 und in dem Jahr, also letztes Jahr ja quasi schon, jeder hatte einen Podcast und ich dachte mir, mache ich jetzt auch einen. Aber ich habe mir natürlich fachkundige Unterstützung geholt, weil mein Geschwafel alleine ist ja sehr unfundiert. Und gerade in Zeiten, wo ein Rezo einen Tubo fertig macht, weil er kein Fachwissen hat, dachte ich mir, schütze ich mich ein bisschen davor und hol mir einen professionellen Musikproduzenten dazu, der zwar nicht Kollega produziert hat, aber dafür ganz viel anderen Schissel. Und ihr kennt ihn auch schon eventuell aus meiner Alligator-Nerd-Talk-Analyse von Wie zu Hause. Daniel.
Hi.
Du bist jetzt auch Teil dieses Podcasts.
Sehr schön. Hallo Clemens.
Gründungsmitglied. Genau. Und in dieser ersten Folge, wo wir beide gar nicht so richtig viel Plan haben, wie das jetzt ablaufen wird, lassen wir uns einfach so ein bisschen treiben, ne? Würde ich sagen. Gucken wir einfach mal, wie es wird. Ihr könnt ja dann auch Feedback geben. Genau, dann fangen wir jetzt an und ja. Es geht, ich habe das Thema auch gar nicht genannt. Ne?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Willst du das sagen?
Ja, gerne. Also wir wollen heute das Album von Dendemann besprechen.
Genau, lang haben wir darauf gewartet. Ganze 9 Jahre ist, glaube ich, sein letztes Soloalbum her.
Das heißt, nicht dafür?
Da nicht für.
Da nicht für.
Nicht
siehst
für.
Du, da bin ich schon wieder richtig vorbereitet.
Sehr kompliziert, der Titel, ja.
Da nicht für.
Ja, sein letztes Album war Vom Vintage verweht, auch ein schöner Name.
Können wir ja ganz kurz nochmal über Dendemann reden. Also ich habe Dendemann mitbekommen, du bist ja etwas jüngere Generation als ich. Also Dendemann ist mir auf dem Schirm natürlich damals mit 1-2 gekommen. Das muss gewesen sein, du hast es glaube ich nachgeguckt, 99?
Ja,
irgendwie
genau,
sowas. 98, und die
99,
Zeit,
ich glaube 98 bis 2003 haben die existiert so.
Genau, und 1-2, also ich werde nie vergessen, ich habe damals, sehe ich mich noch mit meinem MD-Player, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr,
nein,
was das
Ahnung.
Ist, ne? Keine Ahnung. Das
ich
war
bin beim iPod eingestiegen.
Also ich, damals gab es ja 2 Gruppen in Deutschland, als die Musik gemacht haben, das war die Kolchose und das waren die Mongo-Clique. Berlin hatte noch keiner auf der Karte, Bushido und Co. oder ihr MOR und sowas kam alles erst ein bisschen später danach, die coolen Rapper aus Berlin, die Gangster-Rapper später, vorher die coolen Rapper aus Berlin. Also ich war großer Mongo-Clique-Fan und war eigentlich so, ja, so ganz für damalige Verhältnisse so ein bisschen Pop. Ich fand Fettes Brot damals nicht so geil, so. Das war irgendwie nicht meine Mucke. Nordisch by Nature fand ich zwar cool, aber war irgendwie so die Musik für die Uncoolen so. Und wir haben dann plötzlich so damals so, ey, hast du schon gehört, da gibt's jetzt Ferris MC, der rappt über Cannabis, die Beginner, und da waren wir so 13 oder so, und dann 2 Blunts nebeneinander sehen aus wie ein Twix und so, und wir Kids waren natürlich direkt so, weißt du, da reden irgendwelche coolen Typen plötzlich über Kiffen, über Graffiti, über Quatsch machen, über Hip-Hop. Plötzlich war Hip-Hop, ich kannte vorher, muss ich mal erzählen, ich kannte so Notorious B.I.G. und sowas, war damals in den Charts, Ende 90.
War ja, und aber, Tupac natürlich.
Und Tupac, genau, die beiden waren in den Charts. Die habe ich aber erst später schätzen gelernt. Die habe ich damals nicht verstanden. Ich kam damals eigentlich so mit 10, 12 irgendwo, wo man so seinen eigenen Musikgeschmack so zum ersten Mal findet, habe ich so Rock, Punk gehört. Ich habe Heavy Metal gehört, wenn mein Vater viel Heavy Metal und Rock, Hard Rock gehört hat, kam ich eigentlich so aus der Ecke. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was es war, aber so der erste Track, der, glaube ich, bei mir richtig so meine Hip-Hop-Liebe gestartet hat, meine Deutsch-Rap-Liebe, war Pures Gift von Samy Deluxe. Den fand ich mega, mega krass. Und den hat auch der DJ von 1-2, weiß ich noch, damals geremixed. Und dann habe ich, dann tauchte schon so dieser Name 1-2 auf. Und dann habe ich damals das Album, jetzt musst du mir sagen, wie es heißt. Weil
Gefährliches
ich,
Halbwissen.
Das war das Album Gefährliches Halbwissen. Ja. Da gab es dieses eine Video mit dieser Talkshow, wo die so eine Talkshow-Runde haben. Und das war so ein bisschen so ein Liebeslied an Hip-Hop damals. Über Inhalte werden wir, glaube ich, dann später noch reden. Das war so ein bisschen ein Liebeslied an Hip-Hop und das war halt total krass. Dann lief das auf Supreme Viva 2 abends und dann saß er da so im Video, voll cool. Daniel LaRusso hat er sich, LaRusso hieß der noch, damals hat er sich immer genannt. Und der hatte dann auf diesem Album Gefährliches Halbwissen, war dann, jetzt muss ich überlegen, Samy Deluxe, Das Bo, Falk, da waren dann plötzlich so die krassen Rapper aus der Mongo-Clique, die ich halt so völlig verehrt habe.
Mhm.
Und dann können wir auch gleich einsteigen und dann werde ich nie vergessen, damals am Schulhof erzählte mir einer, in der Recherche habe ich heute gelernt, dass das gar nicht stimmte, erzählte mir einer am Schulhof, ey, dieser 1-2, da wusste keiner, dass das eine Crew ist oder sowas, da war dieser Rapper halt dieser 1-2 für uns alle damals und der meinte, ey, der ist jetzt bei Fettes Brot ausgestiegen und macht jetzt seinen eigenen Scheiß so und alle fanden Fettes Brot halt scheiße so, ne, also es war halt nicht cool plötzlich mehr, Fettes Brot hatte halt nur Nordisch, so Popper-Texte.
Die Lappen, die bei 1 live liefen.
Ja, da gab es ja, glaube ich, noch
Doch, eins live ist in dem Jahr rausgekommen, als Nordisch mein Nature auch rauskam.
Ah, okay. Ja, dann war das so diese Musik.
Jetzt gerade vor 3 Jahren oder so ihr 20-Jähriges.
Und Fanta 4 und Fettes Brot und sowas wurde so alles in eine Tonne geworfen. Also da hatte man damals schon so als junger Kerl schon so das Gefühl, ja, so, die sind schon geil und heute respektiere ich die natürlich auch irgendwie für ihren Shit. Aber damals habe ich so gemerkt, ich finde die richtig, richtig krass.
Ja, es war halt dieses typische, so, das ist das im Mainstream drin, das finden die Eltern vielleicht auch gar nicht mal so schlecht und dann denkt man sich so, nee, das will ich jetzt doch nicht so ganz haben.
Ja, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr.
Das gibt es ja bei mir auch so, weißt du, das ist ja genau das gleiche wie bei meiner Generation, so ein bisschen Crow.
Ja.
Ist ja genau das so, weißt du, haben da alle Kollegen gehört und so und dann kam Crow mit dem Pop-Rap und alle so, Crow, nein. Wahrscheinlich damals ähnlich so.
Ja, würde ich genau so verorten. Ja,
ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Gefährliches Halbwissen war das 99er Album, dann gab es noch das Album 2, 2001. Und dazwischen kam, glaube ich, noch die Sport-EP. Und Gefährliches Halbwissen ist auch tatsächlich eins der Alben, die in der Juice die 6 Sterne bekommen, 6 Kronen bekommen haben. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Ehrung dafür. Aber naja, also so viel zur Vergangenheit würde ich jetzt erstmal sagen, ne? Also Dendemann hat dann solo angefangen, hat dann aber solo irgendwie nie so ganz die Größe erreicht, die 1-2 hatte. Also sowohl sowohl vom Standing in der Szene als auch von Verkaufszahlen her. Und er stand sich so ein bisschen selber im Weg, würde ich sagen.
Ich fand ihn uncool.
Ja, genau.
Bisschen danach auch irgendwie so nicht definierbar vielleicht.
Er hat so seinen kongenialen Partner damals verloren und das war halt einfach irgendwie die Form halt nicht wieder gefunden.
Ich meine, da muss man jetzt auch nochmal gerade sagen, die Zeit war halt auch plötzlich vorbei.
Ja, ja, klar, das war ja so der Moment, wo Hip-Hop dann auch erstmal Berlin hochkam.
Genau.
Und Straßenrap cool war plötzlich und Hip-Hop allgemein dann plötzlich in ein tiefes Loch fiel.
Also so 2003 weiß ich noch das erste Mal, dass damals so meine ersten Kollegen sagte, ey, kennst du Bushido? CCN1, so Carlo Koks, Nutten, Digga, so das musst du ja reinziehen. So. Und sag ich mal, die ganzen Jungs, ich war ja auf einer Realschule auch damals, so die ganzen Jungs um mich rum haben halt alle so, ey, Deutschrap, komm, geh mir weg mit Deutschrap. So Deutschrap war damals mega uncool, sag ich mal, für alle, die dann cool waren. Die richtig coolen haben damals noch so R&B gehört. Das war noch gar nicht so auf Hip-Hop getrimmt und Ami-Rap. Das waren so die beiden Sachen. Und dann war halt 2003, 4, 5 irgendwo hörte halt auch dieses Hamburg-Ding auf.
Ja.
Keiner wollte mehr Beginner hören, keiner hört mehr. Sammy Deluxe ist auch irgendwie weggegangen.
Ja, es war dann irgendwann dieser intelligente Rap dann und dann kam der Straßenrap, der so richtig hart und cool war und dann
ja,
ist dann die Generation einfach dahin gewechselt.
Genau, da reden wir jetzt auch, glaube ich, gleich viel in der Analyse drüber. Der Rap ist auch irgendwie direkter, härter geworden auch. So.
Ja.
Und da waren diese ganzen lustigen Texte und diese sprachgewandten Vergleiche gar nicht mehr gefragt. Bei Bushido haben halt alle abgefeiert, weil der halt nicht mehr irgendwie coole Sachen aufeinander gerappt hat, sondern weil der einfach auf die Fresse gerade ausgerappt hat. So,
ja, also ich selber habe jetzt auch kurz das Splashmack-Interview mit Dendemann gesehen. Da hat er auch über die Zeit geredet und er meinte halt, damals war so das Wichtige für die Szene, so die Awkwardness aus der Musik rauszunehmen. Und das haben die halt damals, Sammy, er und so weiter, durch Reime, Wortspiele und so weiter versucht. Und die Straßenrapper haben das halt über die Themen und die Beats gemacht und die Delivery, die halt insgesamt drüber gebracht haben. Und das hat dann den Zeitgeist damals wohl mehr getroffen als diese krass verkopften Texte, die halt einfach, wo man dann stundenlang analysieren könnte. Und dann sagt man halt lieber, yo, Carlo Koks, Nutten ballert durch, und dann kann jeder den Kopf dazu nicken und die Fenster runterfahren und sagen, wir sind die Coolen hier, wir sind die Harten, ihr habt Angst vor uns.
Genau. Also es ist auch, glaube ich, eine neue Zeit, es waren auch einfach eine neue Generation, die kam. Also man muss ja jetzt schon sagen, dass 1-2 und Sammy Deluxe und Jan Eisfeld, also absoluten Beginner und sowas, damals das Game schon krass revolutioniert haben. Also wenn man jetzt nochmal Tony L und Torch und sowas sich vergleicht mit auch Massive Töne, Freundeskreis, was damals halt aus Stuttgart auch kam, aus der anderen Ecke, die haben halt es halt schon auf so ein ganz anderes Wortlevel gebracht, also pures.
Ja, wenn man sich heute mal Bambule anhört, was ein krasses Album das einfach ist. So
Bambule
absolut.
Haben wir alle abgefeiert damals.
Das, ja, war das so, kann man sich heute noch super geben, das Album, das ist der Wahnsinn. Also, naja, aber wollen wir mal in die Neuzeit springen. Dendemann war lange weg vom Fenster, jetzt nicht so krass beachtet. Und dann kam 2014, 15 das große Comeback von ihm, so in der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich sagen. Und zwar, als er bei Jan Böhmermann in Neo Magazin die musikalische Begleitung übernahm, als Neo Magazin ein bisschen größer wurde. Und da ist er, glaube ich, so meiner Generation das erste Mal wirklich das aufgefallen.
Ich wollte gerade die These aufstellen. Ich glaube, ohne diese Show wäre heute kein Hype um ihn. Das ist schon diese Böhmermann-Show, Royal Magazin.
Er wäre auch ein anderer Musiker, hat er auch selber gesagt. Er hat selber gesagt, das Album ist jetzt politischer geworden, also gesellschaftskritisch war er immer schon, aber Statements hat er nicht so richtig verteilt und das Album ist so politisch geworden, weil er sich halt in der Zeit viel damit beschäftigt hat und viel gemerkt hat, wie dass das auch zu ihm passt und dass das für ihn auch Sinn ergibt, so Message zu verbreiten, genau. Und darüber kann man dann den Bogen spannen. Beim Neo-Magazin, falls das jemand nicht mitbekommen hat, hat er damals jede Woche, wenn das lief, also lief halt fast jede Woche im Jahr, hat er dann quasi das politische Tagesgeschehen der Woche quasi in einem Song ironisch und ein bisschen sarkastisch dann aufgearbeitet. Meistens auf einem Beat, der aus einem aktuellen Rap-Song kam, der halt gerade irgendwie im Rap groß ist, haben sie dann irgendeinen Beat genommen und er hat darüber dann gerappt und das kam ziemlich gut an, würde ich sagen. Und dann ist er 2016 aus der Show ausgestiegen mit einem sehr, sehr geilen 8-Mile-Intro damals, das weiß ich noch, die Show war sehr, sehr lustig. Und in der Show wurde die ganze Zeit schon angeteasert von Jan Böhmermann auch, ja, wann kommt denn dein Album, ja. Wann kommt dein Album? Und man hat da schon so angefangen, diesen Hype zu kreieren. Und da hat er wohl auch direkt danach angefangen, an diesem Album zu arbeiten. Also er ist wohl auch ausgestiegen, um an dem Album zu arbeiten. Und hat sich dann...
2 Jahre Zeit gelassen danach.
Genau, hat sich dann mit den Krauts zusammengetan, die, glaube ich, am bekanntesten sind dafür, dass sie Materia ganz groß produzieren.
Also, da würde ich immer Peter Fox sagen. Ne?
Und Peter Fox, ja also klar, das auch das natürlich. Das
Deutsch-Album der letzten 10 Jahre.
Gut, Peter Fox ist natürlich nochmal ein anderes Level, aber ich...
Also Materia auch mega krass.
Ja, ja, gut, klar.
Peter Fox mit
Das sind Referenzen so, das sind Wahnsinnsreferenzen.
Ich glaube, es ist, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist das erfolgreichste Album der letzten 10 Jahre, was im deutschsprachigen Markt neben Helene Fischer wahrscheinlich stattgefunden hat.
Ja, ich weiß nur, das hat irgendwie 2 Jahre hintereinander den Echo für bestes Album gekriegt. Die haben 2 Jahre lang die Chartspitze gestürmt.
Ja.
So, das war schon ein krasses Ding. Ist auch ein gutes Album, muss man sagen.
Mega.
Ist ein mega gutes Album.
Also,
ich gibt kein Lied auf dem Album, was ich nicht krass finde.
Alles neu, Haus am See, das waren nur Hits.
Ja,
das
Schüttel deinen Speck läuft bis heute auf jeder Party, wo ich bin, so. Das ist schon geil.
Ist das von dem Album?
Ja.
Ist vom Album?
Ja, ist vom Album. Der hat ja nach dem Album noch eine Single gemacht, Solo, und dann wieder Seed.
Ja, ja. Also, hat auch alles richtig gemacht.
Absolut.
Hör auf, wenn es am geilsten ist.
Das
ne?
konntest du nicht toppen. Das war ein Erfolg, der war nicht...
Nicht wie Schumi oder sowas, die dann ewig weitermachen, ja, genau. So, ne? Oder gemacht haben.
Auf jeden Fall, Dendemann hat es dann geschafft, endlich mal sein richtig großes Soloalbum zu hauen, jetzt nach 9 Jahren Abwesenheit aus dem Sologeschäft. Und ja, genau, das hat jetzt vor einer Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, aber es hat vor ein paar Tagen sein Release gefeiert. Und ja, ich würde sagen, vorher hat man schon mit Singles mit Trettmann zusammen und so schon für die Mucke einen guten Hype hochgezogen. Ja, keine Ahnung, wie das Album jetzt letztendlich charten wird oder so, ist ja jetzt auch nicht das Entscheidende, was darum geht, aber es hat schon in der Szene viel Beachtung gefunden, dass Dendemann jetzt droppt. Allgemein der Januar ja sein sehr, sehr guter Monat für deutschen Rap, wenn man das so sehen will, mit Döll, Yesin und Dendemann, die halt alle so aus einem ähnlichen Schema herkommen. Würde ich sagen, vom Anspruch der Musik her und damit halt auch eine sehr ähnliche Fanbase haben und für die Leute, die das gut finden, mich einbeschlossen, ist das natürlich ein sehr, sehr guter Monat und Dendemann schließt das ganze Ding jetzt so ab und ja genau, ich kann jetzt mal kurz sagen, wie meine erste Hörerfahrung
war. Ich hake noch gerade ein,
ja, mach das.
Release war am 25.01.
Genau.
Und heute haben wir den Sonntag danach, den 27.01.
Genau, also das Album ist jetzt seit
2 Tagen draußen.
Genau. 2, 3 Tagen, das hat ja in der Nacht schon released. Also, ja. Und ich muss mal sagen, das Album habe ich das erste Mal gehört auf einer Zugfahrt an einem Freitag und kannte natürlich die Singles vorher, wusste, in welche Richtung das wohl gehen wird. Aber da ich halt selber noch nie so einen großen Bezug, also die 1-2 Sachen habe ich mir natürlich mal angehört, so, aber ich habe nicht in der Zeit gelebt damals und das ist halt quasi der erste Berührungspunkt, den ich jetzt so aktiv mit Dendemann habe. Und ich hatte natürlich schon eine Erwartungshaltung, aber ich konnte halt nicht so ganz einordnen, in welche Richtung das geht. Und ich weiß nur, als ich das Album das erste Mal gehört habe, war sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil es dann doch meinen Geschmack sehr, sehr krass getroffen hat. Also es hat irgendwie so einen Sound, den würde ich als alt hergebracht, aber neu poliert beschreiben. Also es ist schon, hat schon neue Elemente, schöne Hi-Hats, Kitschkrieg ist ja auch mit drauf und so weiter. Man hört schon, dass es ein Album aus 2018, 2019 ist. Also The 2019 Crowds, kann man ja, ne? auch nicht bewerten, genau. Es ist ein Crowds-Album, man hört das auch. Man hört aber auch, dass Dexter, Talky Talk, Reef und so weiter mit dran gearbeitet haben, die halt einfach so einen guten Oldschool-Vibe mit reinbringen. Und es sind super viele Samples drauf, was ja auch im Hip-Hop immer eine wichtige Sache war, aber so in der Form, dass man eine ganze Hook samplet und eine ganze Hook scratcht und so, das macht man heutzutage ja kaum noch. Und sowas dann einfach mit so moderneren Sachen zu verbinden, wie irgendwelchen krassen Backvoices, die über verschiedene Filter verändert wurden und so, fand ich eine coole Sache und mich hat das Album wirklich so sehr beeindruckt, als ich das erste Mal gehört habe.
Ja, ich habe direkt von dir eine WhatsApp bekommen an dem Morgen, so ey, zieh dir bitte sofort das Album rein, mega krass, was denkst du? Also erstmal vorneweg, ultra gut. Über 1.2 kann man, oder über Dendemann, kann man jetzt diskutieren, ist das jetzt zeitgemäß der Rap, ist das jetzt was Neues, ist das alt oder sowas, aber erstmal so vom Handwerklichen, The Crowds sind mega krass. Dendemann, der Lieblingsrapper, deiner Rapper war, glaube ich, damals immer sein Spitzname, ne? Also einfach ein hohes Niveau. Und was ich jetzt auch krass finde, da springen wir jetzt eigentlich auch direkt in den ersten Song rein, also er ist ein Kontrast zu der aktuellen Szene. Es kommt ja auch irgendwie vor, Camorra öffnet die Dose der Pandora, in irgendeinem Song sagt er das, glaube ich, ne? Also der ganze aktuelle Rap-Sound ist natürlich extrem hart, ich will nicht sagen gangsterlastig, aber so sehr hart betont, ne? Ob jetzt Rata, Bones in Berlin, Camorra oder Raff, die Jungs, egal wo du hinguckst, der Raff zum Beispiel, ne? Egal wo du hinguckst, es ist überall ein sehr düster, sehr darker Sound, alles so auf, ja, es ist hart, irgendwie Rap ist hart geworden.
Ja, 187
so, ne?
Hast du da ja, dann hast du, hier, wie hieß er nochmal, Capital Bra sowieso, das ist ja
die
auch
so. Die Stars sowieso, Mero momentan und sowas, genau. Das sind alles so, also jetzt geht es mir noch nicht mal um Afro-Trap oder nicht Afro-Trap oder Trap, nicht Trap, sondern so.
Denn
einfach
Afro-Trap
die,
kann man da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ausklammern.
Aber selbst
weil
Afro-Trap geht um Härte so, ja, da aber, ist keiner mit Wortwitz, da geht es nicht so viel,
ja, ja,
um Wortwitz,
gut, klar,
oder
klar,
sowas,
ja,
sondern immer
um
das
Präsenten,
genau. Diese Härte von Bushido, die er irgendwann 2003 gebracht hat, Flair, Bushido. Ne?
Ja, wobei ich das Gefühl hatte, dass sich 2018 der Afro-Trap nochmal ein bisschen weiter von der normalen Rap-Szene entfernt hat, dass das wirklich so ein zwei Lager sind quasi. Also man hatte viele Disses in Richtung Modus Mio Playlist und das ist halt einfach so, keine Ahnung, irgendwie so eine Sache, die sich irgendwie so zusammen, das ist nicht eine Szene, würde ich fast sagen, gefühlt.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Rap noch nie so frei und so facettenreich war wie jetzt. Also du kannst als Künstler heute eigentlich alles machen. Siehe Dendemann, da klingt jetzt auch alles schon irgendwie homogen, aber auch anders so.
Ja.
Und auch die meisten Rapper können momentan, die können mit Autotune singen. Du brauchst nicht mehr unbedingt 16-8 Standards im Arrangement zu
also
machen.
Man merkt, man hat ein sehr, sehr breites Publikum einfach.
Super krass. Also als ich groß geworden bin, ich war New York Rap Fan. Ich habe immer New York Rap gehört. Das hast du direkt gehört, wenn Premier Beat war oder wenn Alchemist Beat oder sowas. Die Jungs, die damals die Beats gebaut haben, du wusstest, das ist New York. Und du wusstest, wenn du West Coast gehört hast, dann wusstest du, ey, das ist ein Beat Westside, das ist ein Dre Beat oder so. Das war genau. So immer das Synonym für Westside Beats, ne? Du hast genau gehört, der ist von der Eastside, der ist von der Westside. Also, vielleicht gab's die Facetten früher auch schon alle von heute. Nur, es klang alles viel mehr Klischee irgendwie. Die Eastside klang nach Eastside und die Westside klang nach Westside. Und ich glaube,
man hatte zwei Lager.
Wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, dieses, wo du auch großer Fan von bist, Kendrick Lamar, Good Kid.
Mad City. Ja, Good Kid, Mad City ist ein absolutes West Coast Album. Also aber, es ist aber auch absolut ja so gewollt, dass es eine Referenz an die West Coast ist. Damals
ist eine Referenz,
ist aber ja auch zum Großteil produziert worden, also mit von Dr. Dre und so.
Genau, aber es ist so ein erstes Album, wo ich schon so sage, es war nicht mehr nur West Coast Sound. Du wusstest, der kommt zwar aus der West Side so, aber es klang nicht nur nach West Coast. Ich glaube, der Kendrick Lamar war so der erste Major Artist, der so irgendwann mit diesen ganz klaren Regeln, vielleicht auf der ganz großen Ebene, da gibt es bestimmt jetzt tausend andere Beispiele für.
Klar.
Aber das war so das erste Mal, wo ich dachte, okay, krass, ich check jetzt gar nicht mehr genau, wo Kendrick Lamar ist, der East Side, ist der West Side, so, das macht irgendwie, das ist irgendwie scheißegal geworden so. Und da geht das jetzt irgendwie los. Und heute, ich meine, ob jemand aus Hamburg, Berlin kommt, die machen alle gleich anders so. Es ist heute nicht mehr wichtig.
Genau. Ja, und Dendemann hat ja da, das ist ja eine ganz witzige Sache, weil er lebt ja selber, soweit ich weiß, in Hamburg und hat das Ding aber in Berlin recorded. Deswegen kann man das nochmal so sehen. Aber er ist ja auch selber Hamburger Schule und Crowds sitzt ja in Berlin. Aber egal, wollen wir jetzt mal in die Songs einsteigen? Wir haben jetzt schon uns sehr lange an dem Background aufgehalten. Ist ja auch interessant, aber gehen wir jetzt mal die Songs einzeln durch. Album fängt an mit Ich dende, also bin ich. Ein sehr, sehr schönes Wortspiel, wie ich finde. Natürlich Anspielung auf den berühmten Satz Ich denke, also bin ich. Ist auch direkt mein WhatsApp-Status geworden, um ehrlich zu sein, weil ich das irgendwie einfach mega lustig fand. Und ja, da beschreibt er so ein bisschen seine Situation und eröffnet halt das Album so, weißt du, er beschreibt sich selber ein bisschen und so weiter und ja, setzt halt so ein bisschen den Punkt, so das ist bin ich, das ist meine Musik, das ist mein Rap und so fange ich das Album jetzt mal an, dass jeder weiß, genau, das ist halt das, wo Dendemann für steht.
Ja, also genau so sehe ich das auch. Erstmal höre ich für mich hier direkt The Crowds raus. Also als ich den ersten Track gedacht habe, okay, dachte ich mir so, okay, krass, okay, es geht jetzt voll auf The Crowds Richtung, das Ding. So, weißt du, es ist auch, ich weiß nicht, wer es gesungen hat da im Hintergrund.
Das ist Dendemann.
Das ist auf jeden Fall nicht Dendemann, der es selber gesungen hat.
Auf keinen Fall.
Also ist auf jeden Fall Crowd-Style, ne? DJ Ilva war, glaube ich, auch mal der DJ von Seed, ne? Also der hat auch eine lange Seed-Tradition, The Crowds, die kommen aus der Combo ursprünglich. Und es war halt direkt so ein Reggae-Rugger-Vibe irgendwie da, ne? Finde ich sehr geil. Vom Inhalt her würde ich das ziemlich genau so, glaube ich, verstehen wie du. Also irgendwie ist die Aussage für mich jetzt gefühlt gewesen, ich bin ich und das reicht.
Ja, genau. Also ich bin ich, das ist der Style, für den ich stehe, und wenn du das feierst, so, das ist das Album, was du dann hören musst.
Ich brauche jetzt kein harter Gangster zu sein, ich verschiebe keinen Stoff, ich bin nicht der Typ, ich bin nicht das, ich bin einfach der, der ich bin, und da bin ich.
Ja, genau, also er beschreibt es ja auch selber, ein klitzekleiner, witzgescheiter Geistesblitzableiter, das ist eine Zeile, die für mich das Album, diesen Song so ein bisschen zusammenfasst. Sehr viele verschwurbelte Neologismen und Wortspiele, die er da mit drin hat. Ein sehr komplexer Text, wie ich sage, beim gesamten Album musst du halt jeden Text wirklich mal einmal komplett auch mitlesen und mitdenken, damit du da hinterkommst. Der ist halt super verkopft, und das beschreibt hier diese Kurzzeile, die ich erstmal angebracht habe, sehr, sehr gut. Und auch sowas wie Mensch, das bisschen Mathe muss man zu schätzen wissen. Wer hätte damit rechnen können? Auch ich will nur den letzten Bissen. Das ist einfach so Zeilen, wo man einfach 100-mal drüber nachdenken kann, wie viele Wortspiele und wie viel Verstecktes da noch drin steckt, und das zeigt dieser Song einfach ganz gut, das ist das, wofür Dendemann steht, und das ist das, wofür er dieses Album quasi jetzt macht.
Mhm.
Würde ich sagen. Also würde ich jetzt mal so analysieren. Auf die Schnelle. Genau, aber ja, Opener, ein sehr passender Opener, finde ich, leitet das Album gut ein.
Finde ich cool. Willst du Akkorde wissen?
Gerne.
Also ich habe mir das Ding mal durchgehört. Ich kann schon vorweg sagen, dass es eigentlich alles in einer Art des Komponierens bleibt. Es sind ein paar Ausreißer hier und da, aber es ist schon ziemlich krass überall so auf diese Hip-Hop-Basic-Akkordmuster gemacht. Wir haben viel in letzter Zeit über Songs immer wieder zusammen geredet. Also es ist S-Moll, B-Moll. Es sind die Akkorde von Sisi. Also es ist der gleiche Akkord von Sisi. Aber dann kommt hinten noch einmal Cis-Dur, Dis-Dur. Und damit macht er S-Dur, Cis-Dur, Dis-Dur. Und das ist so die Standardformel des Hip-Hops. Wobei ich damit auf keinen Fall sagen will, dass das irgendwie standardnegativ sein soll oder sowas. Aber es ist einfach die Quintessenz, die alle Hip-Hopper gerne machen. Ne? Die beiden Dur-Akkorde zusammen.
Das ist nichts, was aus dem Muster rausfällt.
Fällt so nicht raus. Aber auch hier wieder super gut gemacht. The Crowds einfach,
genau.
Die können es einfach.
Ja, wir haben ein paar Gastproduzenten auch auf dem Album, mit dem die Crowds zusammen. Also jeder Song ist Crowds, aber die haben mit ein paar Gastproduzenten gearbeitet. Jetzt der nächste Song, Alle Jubilare wieder, ist jetzt zusammen mit Reef produziert worden. Und
ist ja auch falsch geschrieben.
Schrecklich, hat er auch falsch ausgesprochen.
Hat er
Song,
falsch
ja.
ausgesprochen, ja.
Ja, ein Fehler, Dendemann, tut mir leid.
Ja, kann man ja mal
einfach verkackt, ja, genau.
Ist, glaube ich, Jubeljahr.
Ja, ist ja ein Wortspiel auch wieder. Mit Casper zusammen, der Song.
Das hat Reef produziert? Ja, ist der eigentlich
Reef hat das mitproduziert. Reef, kann man dazu sagen, ist einer, der ist dafür, also ich glaube, seine erste großen Sachen war Nutte von Sio.
Ne, der hat doch die ganzen Sio-Sachen.
Der hat Sio produziert, genau, ist der Haupt-Sio-Produzent. Ich weiß nicht, ob er Bonner ist. Über ihn ist super wenig bekannt. Man weiß nicht, wie er aussieht, man weiß gar nichts über ihn. Also ich habe mal ganz kurz ein bisschen reingegoogelt in ihn. So.
Ich habe den Namen gefunden, so, aber das war's dann auch.
Nee, also über Reef ist gar nichts bekannt. Man kennt nur seine Beats und seine Sounds. Und wenn man Sio hört, weiß man, das ist boom-bappig, das ist oldschool, das ist, und das hört man in dem Song, finde ich, auch sehr, sehr direkt. Das ist relativ typische Rap-Synthesizer und ein sehr althergebrachter Sound, der aber meiner Meinung nach dem Song gar keinen, also sehr, sehr gut tut. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Combo, Crowds und Reef. Das haben sie ja auch auf dem Album öfters gemacht. Der nächste Song ist auch direkt mit Reef zusammen, deswegen. Genau. Und beim Song geht's einmal kurz die Thematik. Es geht so ein bisschen um Partys, das Berliner Partyvolk so ein bisschen auch, und wie die Leute versuchen, sich mit Partys quasi von den Problemen abzulenken, und wie das ein bisschen so eine Fake-Gesellschaft auch ist, wird in Caspers Part besonders angesprochen. Genau, und dass man halt quasi die Feste feiert ohne Ende und nur von Fest zu Fest springt und versucht irgendwie damit den Alltag zu übertünchen. Das würde ich so sagen.
Ja, genau. Aber irgendwie auch als Gag, ne? Man macht es immer wieder. Also
ja, genau.
Nimmt sich da, glaube ich, auch nicht selber nicht raus. Man macht es halt einfach immer wieder. Man stellt sich einen rein, denkt am nächsten Morgen, oh scheiße, und am nächsten Abend ist man wieder am Saufen. So ein bisschen, so verstehe ich das. Also es geht immer weiter. Man sucht immer weiter Gründe zum Feiern.
Ja, da gibt es eine schöne Line von Casper in dem Song, die ich gerade zitieren würde dann in der Stelle, weil ich die sehr, sehr gut fand.
Währenddessen kann ich dir nochmal sagen,
ja,
es
genau.
ist F-Moll, C-Moll oder F-Moll, S-Dur. Es ist quasi wie der erste Song, in einer etwas anderen Tonart, aber es ist genau also nicht ganz genau, aber fast genau wieder die gleichen Akkorde in der fast gleichen Zusammenstellung.
Genau, also Caspar sagt auch, sage morgens, ab morgen wird alles anders, mit Aschenbecher-Geschmack im Hals und einem höllischen Kater. Also das Typische, man weiß, dass es am nächsten Tag scheiße geht, aber man will es dann am nächsten Tag ändern, aber nächste Woche ist man wieder am Feiern.
Ja, ja.
Genau.
Auch hier wieder ganz kurz nochmal zu den Akkorden. Das ist aber auch wieder hier so geschickt gemacht. Und es sind zwar wieder sehr ähnliche Akkorde, es ist jetzt nicht ganz das gleiche. Diesmal ist es F-Moll, C-Moll, also ein bisschen anders als vorher, oder S-Dur. Ich habe es nicht ganz genau gehört, ob es F-Moll, C-Moll oder F-Moll, S-Dur ist. Es ist aber sehr nah aneinander, die beiden Sachen. Und auch hier wieder super gut kaschiert, super gut gemacht. Es ist ja auch mega schwierig. Eigentlich ist es ja total schwierig, immer das Gleiche zu nehmen und es klingt immer anders. Das ist eigentlich das, was ich immer total bewundere, dass die immer mit den gleichen Bausteinen immer wieder eine Welt erschaffen, wo ich auch mich erstmal wieder hinsetzen muss und selber reinhören muss und dann merke, ach okay, guck mal, ist ja doch wieder das Gleiche wie vorher. Aber es ist wieder super gut gemacht, gut produziert und auch wenn es ähnlich zueinander ist, schaffen sie trotzdem mit den gleichen Bausteinen wieder was völlig Neues.
Ja, also ein sehr, sehr schöner Song-Feature, fand ich auch sehr passend. Ich finde es allgemein lustig, Dendemann hat ja so eine ganz charismatische Stimme, die man sofort wiedererkennt. Und ich finde ganz lustig, dass er quasi alle charismatischen Stimmen aus dem Hip-Hop auf diesem Album vereint. Also er hat Jan Delay, also Easy Ice mit drauf. Er hat Casper mit...
Easy wäre krass.
Easy, ja, das wäre ein krasses Feature. Er hat Casper mit drauf, er hat Trettmann mit drauf, der auch eine ganz krasse Stimme hat. Finde ich irgendwie sehr, sehr lustig, dass er da so ein bisschen die komischen Stimmen mit drauf geholt hat, genau. Dann, zu dem Song hast du da noch was zu sagen? So, sonst würde ich jetzt noch eine schöne Line droppen von Dendemann.
Hau eine Line raus, bitte.
Dein Herz hat der Stoff und dein Zaster der Gast wird, doch es wird investiert, bis das Laster zu Last wird. Fand ich eine sehr schöne...
Klingt nach unserem letzten Wochenende.
Genau. Fand ich eine sehr schöne Line, kann man ja auch viel super sagen. Ist viel Gesellschaftskritik auch drin, aber natürlich er nimmt sich selbst nicht aus und das ist jetzt nicht so von oben herab, das finde ich eigentlich ganz schön bei dem Song. So.
Ja, also er nimmt sich wirklich selber nicht raus. Ne? Er ist selber auch in dem Problem gefangen. Also er sagt jetzt nicht, hört ihr auf, mit dem Zeigefinger auf die Gesellschaft zeigend, sondern es ist eher so dargestellt, also so habe ich das Gefühl, dass er auch das Problem kennt.
Ja, genau. Also das ist ein sehr schöner Song, genau. Dann kommen wir zu Keine Parolen, auch wieder mit Reef zusammen produziert.
Starke
aber
Nummer.
Ein ganz anderer Song. Sound ist, glaube ich, die zweite Single-Auskopplung gewesen, die mit Video auch. Das Video finde ich auch sehr, sehr geil, wo ihm da so Blut aus den Ohren läuft. Das ist auch ein sehr schönes Sinnbild für die Modus Mio Playlist. Aber da geht es, glaube ich, eher darum, also bei dem Song geht's, hat er auch selbst gesagt, um so ein bisschen die Bestandaufnahme einer aktuellen Stimmung. Man hat so ein bisschen alle Lager mit drin, was die Leute alle sagen, sehr, sehr viel Widersprüchliches. Über den Song könnte man ein ganzes halbstündiges Analysevideo machen, glaube ich. Da ist sehr, sehr viel drin. Aber grundsätzlich der erste groß politische Song auf dem Album. Und
findest du ihn wirklich so politisch?
Politisch-gesellschaftlich auf jeden Fall.
Weil ich habe so das Gefühl, der Song stellt irgendwie Fragen, ohne dass er Fragen stellt. Also, aber es ist jetzt nicht so, ich bin ja Dead Press-Hörer gewesen und so. Also ich habe ja Dead Press mega abgefeiert. Die waren ja immer direkt so Zeigefinger ins Gesicht halten, so ey, hier, das sind die Bösen, das muss anders, das ist schlecht, so. Und das macht er gar nicht, ne? Er macht so ein...
Genau, darum ging es in dem Song, meinte ich ja, ist ja so ein bisschen die Aufnahme der aktuellen Stimmung so, als er hat alle Lager mit drin, er greift auch alle Lager mit an, er nimmt alle Lager mit ins Boot und redet dann so ein bisschen darüber, also er hat auch selber gesagt, er nimmt links, rechts beide mit rein, die Leute, die sich nicht interessieren, die gehören auch mit dazu und so, es ist halt so ein bisschen, hat er selbst auch gesagt, so ist, der Song bietet keine Lösung an, der setzt nur da an, wo Probleme sind, so meine Lieblingszeilen aus dem war, ja, unser Rückgrat ist stufenlos verstellbar, Haare in der Suppe, wir rufen bloß den Kellner, wenig Ehre, viel Desinteresse, kaum Anstand, immer Gästeliste.
Also
zeigt so ein bisschen, die Leute wollen alle überall immer dabei sein, aber Haltung zeigen ist nicht ihr Ding. So, man hält Haltung bei Sachen, wo man merkt, okay, da ist die Meinung schon Konsens, aber wenn dann halt mal wirklich ein Problem auftritt, dann geht man zu jemand anderem hin, wie Haar in der Suppe, so, du könntest das Problem einfach lösen, das rausnehmen, aber du rufst den Kellner und beschwerst dich erstmal, so, das ist so ein bisschen das.
Genau, diese Interpretation habe ich auch so, es ist so, also Text ist ja eigentlich gar nicht mein Metier, aber ich habe jetzt mal ein bisschen mit drauf gehört, weil ich wusste, ich rede da heute Abend mit dir drüber, hatte ich so das Gefühl, dass das so eine, so ein bisschen das behandelt, dass wir eine falsche Selbstwahrnehmung haben.
Eine sehr widersprüchliche Selbstwahrnehmung, genau.
Ja, also so, wir sehen uns,
Doppelmoral.
Genau, wir sehen uns als gut, aber machen ganz viel Scheiß quasi.
Ja, und dann nimmt er halt jeden mit rein. Jeder sieht sich selbst ja als gut. Und da ist ja auch dieser krasse das ist ja auch so der erste Song, der so einen krassen Bruch im Beat hat auch. Also der hat ja der hat ja quasi zwei Beats fast schon, weil das Ende ja nochmal ganz anders ist. Und also zumindest von den Instrumenten her und von der Schnelligkeit her und so weiter, wo er ja dann auch anfängt quasi zu singen. Und da hat man ja auch am Anfang keine Parolen, keine Prinzipien und so weiter. Und dann kommt, ich will die Regierung stürzen, was ja auch so eine krasse Parole ist. Und da sieht man dann halt auch wieder so ein bisschen.
Parole, ne?
Ja. Genau, da sieht man halt so ein bisschen wieder dieser Widerspruch, den die Leute in sich so haben. Wir wollen nichts pauschalisieren, aber die Regierung stürzen ist halt das, was wir halt immer wollen. Ist immer das Scheiß, was wir gerade haben, aber wir wollen das ja nicht pauschalisieren. So, das ist, finde ich, sehr, sehr intelligent zusammengefasst, aber genau, also fand ich einen sehr, sehr starken Song und war auch so der Song, der mich wirklich so krass aufs Album eingestimmt hat.
Also, willst du wissen Akkorde?
Ja, hau die einfach immer raus, so ein bisschen als Running Gag können wir ja.
Soll ich die so als Running Gag?
Ja, genau.
Das ist die ganze Zeit S-Moll, B-Moll. Das sind also genau die gleichen Akkorde wie bei Dende, also bin ich.
Ja.
Ist auch gleiche Tonart, gleiche Akkorde, yeah. Gleiche Tonart.
Würde ich jetzt auch sagen, dass die Beats sich jetzt gar nicht so unterähnlich sind.
Genau, also da, das ist ja sehr, sehr ähnlich so von der Akkordstruktur. Wieder ganz anders gemacht. Wie gesagt, ich kann Ihnen mal sagen, also Crowds sowieso, die haben unglaublich mit so wenig so viel rauszuholen. Mit zwei Akkorden, 3 Minuten was spannend halten. Ich habe bei Genius, nee, nicht bei Genius, bei Who Sampled Who gecheckt, der zweite Teil hinten, in die Regierung stürzt, genau. Ist ein Sample von irgendwem. Müssten wir jetzt nachgucken.
Ja, ich kann schnell nebenbei, dann red du mal anders weiter.
Ich fand keine Parolen vom Style her sehr modern, irgendwie dieses Gitarrensample ist das. Das hat auf jeden Fall direkt Bock gemacht. Da hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, dass irgendwie eine fette 808 einsetzt mit einer Snare oder sowas. Da hätte man jetzt auch irgendwie, glaube ich, einen modernen, was heißt ein modernen Song? Es ist ja ein sehr modern klingender Song, aber es hätte auch von irgendeinem neuen Rapper sein können. Also das fand ich persönlich sehr geil, hat mich persönlich direkt sehr gecatcht. S-Moll, B-Moll, zwei absolute, so ein absolutes Hip-Hop-Muster, was immer gern benutzt wird und eigentlich auch immer gern, also immer geile Gefühle auslösen
kann.
Ja,
das Sample kommt von Pierre Alain Dahan and Slim Petsin von 1976, Slim Bertha.
Genau, whatever. Aber der zweite Teil ist ein Sample.
Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall
jetzt
gesagt.
Jetzt wissen wir, es ist ein Sample.
Ja, guckt selber bei Who Sampled nach, da könnt ihr euch das auch anhören.
Ich glaube, die haben alle Songs gesampled. Da ist
ja,
nicht
das
viel
ist alles
selber gespielt. Ist alles sampled.
Ja.
Ne?
Also, das ist ganz klassisch Hip-Hop, alles voll gesampled.
Ist wirklich so ein Hip-Hop-Sample-Album.
Absolut, absolut. Das sehen wir auch direkt am Anfang vom nächsten Song, der zusammen mit Ill Will produziert wurde.
Du weißt es auch, von wem Sample ist, ne?
Das Sample, das hatte ich mir rausgeschrieben, ja.
Ich weiß es.
Ah, du weißt es, ja, dann sag du es erst.
Hildegard Knef.
Ja, genau.
Der Mann ist müde.
Ja, genau, das ist es.
Ist müde. Ein total geiler Song. Hier ist mir halt auch aufgefallen, so am Ende des Durchhören des ganzen Albums, aber das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ist halt alles deutsche Samples,
ja.
Was gefühlt lange keiner mehr gemacht hat.
Ja, hat er auch im Interview gesagt, er hat selber sehr, sehr lange deutsche Sachen durchgehört, viel aus 70er, 80er Jahre. Und also vor allem 70er und weil er halt selber gesagt hat, so wenn du ein amerikanisches Soul Sample oder so findest, hat es normalerweise jemand anders schon fetter benutzt. Und deswegen hat er gesagt, so ey, wir nehmen jetzt einfach mal nur deutsche Samples. Und das finde ich auch ein sehr sehr erfrischendes Element. So, es ist eine klassische Hip-Hop Sache sowas zu samplen, aber das einfach mit deutschen Sachen zu hören, fand ich sehr sehr cool. Und auch wie es hier umgesetzt ist, so falls ihr es noch nicht gehört habt, die haben quasi seinen Namen aus einem anderen Song rausgeholt. Ich bin's, der Dendemann ist müde. Dendemann ist müde, Dendemann ist müde. Ich bin's, der Dendemann. So, das war schon sehr, sehr cool.
Super gut gemacht.
Also da musste ich schon sehr lachen, als ich das erstmal hörte. Genau, in dem Song geht's dann darum, dass er fasst quasi einmal zusammen, was ihn alles so ankotzt. So, was macht ihn müde? Also müde im Sinne von, das erträgt er einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht zu fassen, so ein bisschen. Also er setzt einen Song, ich bin müde, ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Und er ist müde, beispielsweise jetzt müde und in schlechter Verfassung wie Artikel 3. Artikel 3 ist sexuelle Belästigung. Beziehungsweise auch Gleichstellung von Mann und Frau, meine ich, ist Artikel 3. sorry, habe ich jetzt gerade vertan, müde von den Rechten, von den Faschos, von den Nazi-Parteien, müde von Sexisten, Machos, Spasti-Vereinen. So, also er zählt halt immer weiter auf, was ihn gerade so nervt, was ihn ermüdet, was ihn politisch verdrossen wird, genau. Was macht.
Akkorde sind E-Moll, H-Moll. Das sind die Akkorde vom Song davor, eineinhalb Ton höher. Das ist also auch hier wieder genau das gleiche wie vorher, nur eineinhalb Ton höher gerutscht. Hätte man jetzt auch wahrscheinlich einfach gar nicht gemerkt. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Aber es sind immer wieder, tauchen hier die gleichen Muster auf. Also da haben schon Leute, ich glaube, die haben das ganz bewusst auch so gemacht. Ich glaube, die wollten diesen Style auch haben und haben sich deswegen auch immer wieder den gleichen Vorrat für jeden Song. Also das ist auch, das prägt natürlich auch deren Stil ganz klar.
Ja, man merkt es ja, wenn man das, also man merkt es jetzt bei einzelnen Songs, aber wenn man das Album durchhört, merkt man, dass es aus einem Guss produziert wurde. Also das ist schon, finde ich auch immer schön. Es gibt ja viele Künstler, die inzwischen auch viele verschiedene Produzenten mit drauf haben. Aber ich finde es immer schön, einfach so eine Konstante drin zu haben, weil man merkt es halt schon, dass es so ein Sound ist, das Album. Das ist auch mehr Album als Mixtape dadurch dann.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass diese Akkordmuster, ich denke, so Jungs wie The Crowds, auch Dendemann ist, glaube ich, kein Neuling, was Produzieren angeht.
Er hat auch bei einigen Songs mitproduziert selber. Also.
Ja, er steht oft mit in den Credits.
Ja, er steht, glaube ich, 3-4 Mal mit in den Credits.
Bei Müde habe ich irgendwo gelesen oder gehört, dass er wohl schon eine Songskizze hatte, die war aber nicht so cool. Aber Crowds und alle anderen haben das Intro gefeiert und deswegen haben die nochmal den Song reworked dann. Und die haben dann E-Moll, H-Moll drunter gelegt mit irgendwelchen Samples, whatever, was sie da gemacht haben, so. Also wie gesagt, immer die gleichen Muster, die auftauchen, aber immer wieder mit zwei Akkorden, weißt du, mit zwei Akkorden einen ganzen Song füllen und den auch interessant halten. Also ich denke mal, keiner von unseren Hörern jetzt wird sagen, ey, der war mir zu langweilig, weil da nur zwei Akkorde vorkommen oder sowas. Ne? Mhm. Und das sind übrigens die zwei Akkorde vom Song davor. So, das wird keiner sagen. Und das ist das, was mich immer wieder an Pop-Produzenten, ne? Wir haben letztens darüber diskutiert, ist das eigentlich Pop oder nicht? Ich unterscheide ja nur zwischen Pop und Klassik. Und ich weiß definitiv,
ja, wie es die GEMA macht.
Wie es die GEMA macht, genau, das ist die...
Also im Endeffekt sagt man, Pop ist Entertainment und Klassik wäre halt so wirklich der Musik.
Die GEMA, wenn wir jetzt so wirklich ins Detail gehen, sagt U- und E-Musik. Das eine ist Unterhaltungsmusik und das andere ist ernste Musik. Und Dendemann, oder wir haben über Alligator das letzte Mal geredet, so, die sind für mich definitiv beide Unterhaltungsmusik. Ja, die sind also eine Facette der Unterhaltungsmusik.
Ja, wir sind auch beide der Meinung, dass man so ein bisschen davon weggehen sollte, den Pop-Begriff als was Negatives anzusehen, weil Pop beschreibt einfach nur, dass es auf eine Masse abzielt.
Pop ist für mich Heavy Metal, Pop ist für mich Helene Fischer, Pop ist
ja,
für Pop, mich Dendemann.
Pop bedeutet ja Popularmusik,
genau.
Und
Unterhaltungsmusik.
Einem Dendemann kann man halt viel unterstellen, aber was man ihm auf jeden Fall unterstellen kann, ist, dass er will, dass Leute das hören.
Genau, und was man ihm nicht unterstellen kann, ist, dass The Crowds und er wie Mozart oder wie Beethoven komponieren.
Ja, oder sagen wir mal jetzt das Extrembeispiel, so Zwölftonmusik, genau, die will das, nicht gehört
das,
werden.
Das wollen die nicht machen.
Genau,
so.
Also die will nicht gehört werden und deswegen, also das darf man nicht als so negativ absehen, das wird in dem Podcast wahrscheinlich noch öfters fallen, so, also falls ihr das so seht, no front, das geht einfach nur darum, ich würde Dendemann jetzt nicht so in den klassischen Pop-Begriff mit reinnehmen, in den ich so einen Afro-Trap mit reinschieben würde. So, was du Liebe nennst, das ist so der Radio-Pop. Aber so ein Dendemann-Ding ist halt nicht ganz in die Richtung gehend, aber das ist eine Unterscheidung, da können wir eine ganze Podcast-Folge drüber machen, wie wir das mal ausdiskutieren, Wie wir da unsere Eingrenzung
also
machen.
Ich halte das immer mit der GEMA. Dendemann wird es als U-Musik angemeldet haben, als
absolut,
Unterhaltungsmusik.
Natürlich, logisch.
Gehe ich von aus.
Sonst wird es ja auch nicht so richtig kommerziell.
Die würden es, glaube ich, als E-Musik nicht annehmen.
Auf keinen Fall. Ja, genau. Müde, super Song, finde ich auch. Kann ich vielen Dingen nur zustimmen.
War der erste Song, wo ich jetzt persönlich sagen muss, habe ich gefeiert.
Ja.
Habe ich richtig gefeiert. Die Thematik einfach, boah, ich kenne das, ich bin müde. So, weißt du, so ganz unabhängig von sozialkritischen Themen oder sowas.
Ja, er hatte mich im ersten Satz so, ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Das ist das Typische, man legt sich und denkt sich, ey, ist alles scheiße eigentlich so.
Ja, ich bin auch mittlerweile alter Mann so, ich denke mir, ey, Jungs, Mädels, ich bin einfach müde so.
Man guckt die Tagesthemen vorm Pennen gehen und dann geht man pennen und denkt sich so, nee, ich bin so erschöpft von der ganzen Scheiße.
Ich muss mir noch nicht mal die Tagesthemen angucken und denke mir so, ich bin müde, morgen wieder aufstehen, malochen, Geld verdienen, das hier, dann ist die Sache, Das Kind zum Kindergarten. Ich bin müde, da konnte ich mich...
Nee, also ich glaube, mit dem Song kann sich fast jeder identifizieren auf seine ganz eigenen Themen. Er spricht ja auch sehr, sehr vieles an und ich glaube, da findet jeder so ein bisschen das drin, was ihn so widerspricht. Und der Song hatte mich, wie gesagt, mit der ersten Zeile quasi schon...
Ich weiß, dass deine Hörer uns dann wieder oder unsere Hörer dann uns wieder darauf aufmerksam machen, dass wir oft gerne gleichzeitig reden.
Aber, wir versuchen es ein bisschen runterzufahren, aber es ist geht halt quasi nicht anders, weil wenn ihr mal mit Freunden redet, so, man fällt sich halt mal ins Wort.
Ja, wir sind hochmotiviert, uns gegenseitig das hier zu erzählen. Also insofern haben beide absoluten Mitteilungsbedarf.
Das ist ja eigentlich auch was Gutes. Naja, so, kommen wir zum nächsten Song, der mein Lieblingssample auf diesem Album beinhaltet, würde ich sagen, vom Voice-Sample her.
You know who?
Ja, Sue Kramer aus dem Song Nehmt euch doch alle einmal alle in die Arme. Oder so war das. Ja, genau. Nehmt euch doch einmal in die Arme. Von 1978.
Und irgendwo kommt noch, einer ruft Maschine rein, irgend so ein Sample, ne?
Ja, ja,
das ist
Maschine.
Ist der Sänger von Bilderbuch.
Maschine, genau.
Das ist der Sänger von Bilderbuch.
Ja, da hat er sich, hat er in einem Interview erzählt, hat er sich damals, als die im Neo-Magazin aufgetreten sind, von denen direkt von dem Song die Vocals geben lassen.
Ah.
Also um die dann rein zu samplen.
Ah, okay. Ich dachte, vielleicht hätten die Crowds das auch produziert und so wäre er dran gekommen.
Nee, das Sample, wenn die, das Sample aus der Hook, das kommt von den Crowds. Hat er auch selbst gesagt, so, das kam von den Crowds und er hat den Song drumherum gebaut quasi. Oder der Song gab es schon vorher irgendwie so. Nee, Maschine, genau, der stand schon quasi vorher, das Sample von den Crowds, und dann haben sie es daraufhin umgeschrieben so ein bisschen. Und er spielt ja auch sehr, sehr viel mit diesem Mensch- und Maschine-Ding in den ersten Zeilen direkt.
Akkorde ist mir hier krass aufgefallen. Ey, das ist gefühlt While My Guitar Gently Weeps von den Beatles. Das ist C-Moll, C-Moll mit einem B im Bass, also B-Dur könnte man schon fast sagen, oder ein C-Moll 7. Dann kommt ein C-Moll mit einem A, was eigentlich schräg ist. Das ist ein bisschen so ein chromatischer Fall vom B, was aber ein F-Dur substituiert in meinen Augen. Und dann kommt ein As-Dur. Also eigentlich ist C-Moll, B-Dur, As-Dur wäre wieder die komplette Standard-Hip-Hop-Formel, die alle machen seit 10 Jahren, 12 Jahren. Aber er schiebt da dieses F-Dur rein und dadurch ist das... Ich habe My Guitar Gently Weeps nicht genau mehr angehört, aber ich würde fast wetten, dass es fast ähnlich ist von der Harmoniefolge.
Ja, wird auch passen zu dem ganzen Song, weil das, wenn man sich das Video dazu anguckt, das ist auch so eine ganz stressige Sache. Und in dem Song geht's halt ja thematisch so ein bisschen darum, dass die Menschen so mit der Arbeitshaltung, so sie leben für die Arbeit, immer erreichbar sein, immer weiter arbeiten, sich selbst optimieren und genau, so, sorry, bin ein Mikroständer gekommen, das versuche ich noch zu unterlassen in der nächsten Zeit. Ja, auch wieder ein sehr, sehr schöner verkopfter Text, steigt direkt ein mit, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben und ihnen die verschiedenen Maschinen Wahrheit geben, wenn sie wie Maschinen lieber dienen als nachdenken und sich nur nach jüngeren Maschinen den Hals verrenken, finde ich auch von der Reimstruktur her sehr, sehr geiler Einstieg einfach, float super gut durch. Ist auf dem gesamten Album so super viele Binnenreime, super viele also so super oft, dass er einfach Wörter umdreht und darüber dann Reime aufbaut und so, sehr, sehr cool. Spielt sehr, sehr viel mit diesem Maschine, das sagt ja auch der Titel schon, das sind die Worte, die ineinander morphen und das sieht man im ersten Part direkt. Finde ich sehr cool, die Texte sind auf jeden Fall sehr, sehr nice auf dem Album. Genau, so, dann kommen wir, also wir haben so ein bisschen mit, also Dendemann hat so ein bisschen mit, müde die Sample-Kiste aufgemacht, also auf keine Parolen sind auch schon Samples drauf, ne, ist ja klar, aber so die ganz, ganz offensichtliche Sample-Kiste meine ich jetzt.
Die Vocal-Sample-Kiste.
Genau, denn wir kommen jetzt zu Drauf und Dran, wo auch direkt die Hook gesampelt ist von Mia, der Band, von deren Debütalbum, und der Song heißt Alles Neu.
Darf ich das sagen? Mieze, die Beste, weil der Schwarm meiner Jugend. Mieze.
Genau, ja, sehr, sehr cooler Song auch. Und Dendemann hat damals schon, als der Song rauskam, war ja auch so ein bisschen seine Hochzeit, damals hat er eigentlich schon immer vorgehabt, diese Hook einmal zu samplen und hat das aber nie umsetzen können und hat sich dann hier endlich den Traum erfüllt.
Genau. Ich find's krass, die Nummer ist nur auf einem Akkord, ist nur G-Moll.
Krass, wäre mir jetzt so nicht aufgefallen.
Ja, naja, also das finde ich halt wirklich, das ist, um das nochmal zu sagen, so, ne? Ich meine mit wenig, mit monoton eigentlich, nie, dass es schlecht ist, sondern gerade das ist eigentlich, hier benutze ich wieder das schlimme Wort Pop, aber das ist eigentlich gerade das, was für mich geile Popmusik ausmacht, dass sie leer ist, dass wenig vorkommt, dass man mit ganz wenig ganz viel erreicht. Das finde ich auch hier wieder ultra gut gelungen. Geiler Drumloop. Für mich der krasseste Party-Song am Album, oder?
Ja, auf jeden Fall. Allein die Hook, wie die mit Power nach vorne geht, das merkt man einfach sofort. Sehr, sehr cooles Ding. Ist ja auch so ein bisschen, also der gesamte Sound von dem Album, von dem Song passt ja auch zur Thematik, dass er ja auch selber quasi sagt, er will jetzt dranbleiben, nach oben gehen, immer weiter durchtakten und so weiter. Und so selber, das ist auch wieder so ein bisschen ein Representer der Track, auch so. so ein Appell auch an ihn selber, würde ich sagen, dass er einfach dranbleiben muss und jetzt mal durchpowert endlich. Hatte ich jetzt so interpretiert.
Das, was du sagst, ja. Genau. Finde ich gut.
Ja, es ist ein guter Song, gefällt mir sehr gut, kann man sich gut geben.
Also das ist für mich so die nach vorne Nummer. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die abends der ein oder andere DJ mal raushaut auf dem Tanzfloor,
ja.
Dancefloor und macht Spaß.
Ich glaube, die Nummer, die wahrscheinlich auf den meisten Dancefloors läuft, kommt noch als vorletzter Song. Aber der Song hätte es auf jeden Fall verdient, auch mal auf der einen oder anderen Party gespielt zu werden.
Ich weiß, worauf du anspielst, aber der Drauf und Dran ist so von den Drums und so. Also den finde ich schon noch geiler als den, über den wir gleich noch sprechen.
Ja,
so.
Absolut, der geht der mehr nach vorne.
Noch mehr vorne.
So wirklich so. Da kann man richtig tanzen. Sich aus... Ja, also man kann sich so wirklich austanzen, ja. Genau, so, dann kommen wir zur ersten Single-Auskopplung, wo auch direkt einer meiner Lieblingsproduzenten mitproduziert hat, und zwar Talky Talk. Und das hört man dem Song auch an, ein sehr, sehr klassischer Sound. Kev Beats war auch noch mit dabei.
Akkorde kann ich dir direkt vorweg sagen. A-Moll G-Dur. Zwei Akkorde. A-Moll G-Dur, so auch. Wir bewegen uns, wie gesagt, immer im gleichen Tonvorrat. Da ist bis jetzt nichts.
Also bis auf den Mancini-Song nichts Außergewöhnliches.
Habe ich Mancini? Jetzt muss ich wieder nachgucken.
Mancini
ja, okay, da war ein Akkord, war ungewöhnlich, genau, stimmt.
Ja. Genau, wo ich weg bin, so ein bisschen die, also ist eine Anspielung auf den alten Sammy-Song, da das ist, wo ich herkomme, und er sagt halt, das ist, wo ich weg bin.
Ja, stimmt.
Ja, finde ich auch ganz lustig eigentlich so. Und ist ein Song über seine Herkunft aus dem Ruhrpott, was sie damals gemacht haben, viele Autos getuned, so kennt man ja aus dem Ruhrpott. Manta Manta ist ein großartiger Film, der das aufarbeitet, sollte sich jeder mal reinziehen. Ein guter Film mit Til Schweiger.
Ist der Hammersatz, damals war Autotune noch D&W? Ist das aus dem Track, ne?
Genau, da ist das her.
Mega gut. Hab ich mega abgefeiert, die Line.
Ja, und beenden tut er das Ganze mit aus dem größten Spar der Welt, aus dem Ruhrgebiet, fand ich auch sehr lustig.
Ganz auffällig fand ich hier die Crowds. Das ist der einzige Song, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber es ist der einzige Song, wo die Crowds nicht in der Komposition auftauchen.
Das kann gut sein. Also vom Sound her würde ich auch sagen, das ist absolut Talky Talk Sound.
Ja, also ich habe das Gefühl, da haben die Crowds nicht komponiert, sondern auch, die haben das ganze Album, am Ende haben die jeden Track fertig gemacht und überarbeitet. Also ich denke mal, ohne jetzt den ganzen super anderen Producern da auf die Füße treten zu wollen, aber ich gehe mal davon aus, dass die alle auch sehr dankbar waren, ihre Files am Schluss den Crowds in die Hand zu geben, und die Crowds haben gesagt, gib mir her, Jungs, wir kümmern uns um den ganzen Rest und ihr sagt, ob es euch gefällt, was wir am Ende gemacht haben. Ich denke mal, den Crowds werden alle da zu 100% vertraut haben, was
absolut,
die gemacht haben.
Absolut, sind ja auch absolute Szenegrößen.
Ja,
und ich glaube, wenn jemand sagt, du darfst mit den Crowds zusammenarbeiten, da werden die wenigsten wahrscheinlich sagen, haben wir keinen Bock drauf. Der Song hat mich, als er rauskam, nicht so richtig gecatcht. Weiß auch nicht, woran es lag. Inzwischen mag ich ihn total gerne. Also den Beat fand ich immer schon cool. Ich fand irgendwas an seinem Rap nicht ganz so geil. Aber über den Beat hat er mich halt bekommen. Und was mir auf dem Song aufgefallen ist, dass er ganz interessante Doubles drauf hat. Der hat so ab und zu so komisch mit Filter, so fast roboterartig veränderte Doubles mit drunter. Keine Ahnung, was da jetzt so der Ding ist. Das ist mir einfach nur aufgefallen und ich wollte es deswegen hier mal erwähnt haben.
Ich finde die Nummer, glaube ich, ganz sinnvoll von ihm oder ganz klug. Das ist die einzige Nummer, ich fliege gerade nochmal so meine Notizen an, ist die einzige Nummer, wo er sehr persönlich mal sich vorstellt. Und das ist natürlich für einen Artist, der wahrgenommen werden will, super wichtig, seinen Fans eine Identifikationsplattform zu bieten. Und die bietet er hier.
Genau. Ja, also finde ich im Endeffekt, also auch inhaltlich ein toller Song, aber ist hier auf jeden Fall nicht mein Favorit auf dem Album. Nächster Song, das nächste Feature, was er drauf hat, und zwar ist das Teutilla. Der Name sagt jetzt vielen wahrscheinlich nicht, also der Name ist nur einmal noch aufgetaucht, und zwar bei Materia Aliens von dem letzten Materia Solo-Album.
Ist das nicht sogar sein bürgerlicher Name, oder ist das ein Künstler?
Nee, das ist nicht sein bürgerlicher Name, aber es ist auf jeden Fall der Sänger von den Beatsteaks, der versteckt sich dahinter. Der hat einen ganz, ganz interessanten bürgerlichen Namen, den kann ich kurz raussuchen, während du was zu dem Beat sagst.
Sag ich was zu dem Beat? Also ich sage ja eigentlich immer nur was zu den Akkorden, über den Beat. Also ich will über die Beats selber gar nicht so viel sagen. Da können wir gerne auch mal, wenn das Leute dann wirklich interessiert, auch viel mehr drüber reden. Aber grundsätzlich, da sitzt bei allen Songs sitzt alles so. Und über das Drum-Programming von den Jungs und sowas, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Die wissen, wie die Drums gesetzt werden und sowas und was sie da machen. Und für mich ist dann eigentlich immer interessant, wie arbeiten sie harmonisch, weil um das vielleicht auch mal zu erklären, warum ich immer auf die Harmonien gucke, eine Harmonie sind, Harmonien sind für mich das Fundament eines Songs. Also ein Song ist, kann nur das werden, was seine Harmonien quasi zulassen. Mit den Harmonien definierst du ganz krass, wohin es geht. Die geben dir ganz viel vor. Natürlich kannst du aus den gleichen Harmonien eine Ballade machen und einen Partysong. Das funktioniert natürlich auch. Aber die Harmonien sind immer so das, das Grundgerüst. Also wenn
das Fundament.
Ja, es ist genau das Fundament, was ich eben gesagt habe. Also die sind immer ganz wichtig. Deswegen ist immer mein erster Blick da drauf. Und weil hier jetzt einfach kein Gesangsalbum ist, wo jetzt ultra viele Gesangsmelodien vorkommen, die wichtig sind, achte ich halt hier vor allem auf die Harmonien.
Ja, also der Sänger heißt Arnim Teutoburg Weiß.
Ach okay, da kommt Teutilia irgendwie,
ja, genau,
irgendwie mit drin
ist,
vor.
Ist im Endeffekt seine Feature-Persönlichkeit, würde ich sagen. Seine Rap-Feature-Persönlichkeit hat er jetzt auf zwei Songs nur benutzt, den Namen. War damals so ein bisschen halt die Sache, als der Song angekündigt wurde, Aliens, waren alle so, wer ist das? Und dann hört man es und dann, achso, ja, Beatsteaks, okay.
Um gerade noch meine Harmonie-Rede abzuschließen, wir sind bei Zeitumstellung. Bei Zeitumstellung sind die Harmonien, wer hätte es erwartet, wir sind wieder in Fis-Moll, ist hier der Grundton. Da sind wir wieder sehr nah an alle Jubeljahre wieder. Dieses Mal ist es ein bisschen verdreht, es ist Fis-Moll, D-Dur, dann kommt ein E, was aber sehr kaschiert ist, wie alles auf dem Album immer sehr kaschiert ist, und ein Cis-Moll. Also ziemlich nah an Jubeljahre wieder dran.
Ja, und weißt du, wer das Ding produziert hat?
Nein, das sagst du mir jetzt.
Das ist mein absoluter Lieblingsproduzent, Dexter.
Dexter.
Absolut toller, toller Beat, aber vor allem ist der Song auch sehr wichtig auf der Gesamt, auf dem Gesamt-Message-Board dieses Albums. Und zwar ist das der Antwortsong auf Keine Parolen.
Ja, das wollte ich dich jetzt fragen.
Ja,
so
genau.
Habe ich das verstanden, genau.
Es ist die Antwort auf Keine Parolen. Es ist nämlich, bei Keine Parolen wird so ein bisschen die Situation aufgefasst und Dennemann sagt selber, das hat ihm halt nicht gereicht, weil er keine Lösung anbietet. Und auf Zeitumstellung wollte er halt eine Lösung anbieten und mit dem tollen Wortspiel ist es Zeitumstellung, also wir ändern etwas und es ist Zeitumstellung zu beziehen. Und da will er halt zeigen, so die Leute sollen sich halt wirklich mal eine Haltung beschaffen und auch zu dieser Haltung mal stehen und genau, fand ich... schön. Endlich Zeit für perfektes Timing, für Menschlichkeit und Respekt, den kleinen Dingen. Endlich Zeit, um Stellung zu beziehen. Doch dafür braucht unser Held ein gutes Team. Also will heißen, die Masse soll dann halt auch eine gute Stellung haben, ein bisschen. Und es müssen halt viele machen. Es reicht nicht, wenn das einer macht. Genau, müssen halt alle sich selber überlegen. Ja.
Und dann sind wir auch schon beim nächsten Song, der dann quasi das, die Schlussfolgerung aus Keine Parolen, Zeitumstellung und dann Zauberland.
Genau, Zauberland, großes Sample, also da hat Dennemann auch mitproduziert offiziell. Und zwar ist das ein Rio Reiser Sample aus dem Song Zauberland, wer hätte es gedacht, von 1990. War ursprünglich tatsächlich ganz anders geplant, hat Dennemann erzählt. Der hatte das Sample halt gefunden, fand das super geil. Und das war ursprünglich so ein Liebesding eher. Und irgendwann, als der Song fast ausproduziert war, kamen die Kraut zu ihm und meinten, ey, wir haben es noch mal durchgehört, da ist viel mehr drin, du musst da mehr draus machen.
Rio Reiser ist Tonsteine Scherben, ne?
Genau.
Ey, das ist natürlich der Kritiker, den wir in Deutschland haben. Ja, so, genau. Da jetzt nicht
keine Macht für niemand, wenn ich König von Deutschland wäre, das sind so die Sachen, die man von ihm kennen müsste.
Macht kaputt, was euch kaputt macht, ne? Also wenn da jetzt nichts Kritisches kommt, ja, hätte mich auch gewundert. Ja. Rio Reiser ist das Synonym für Kritik für mich.
Und in dem Song geht's halt darum, um Flucht. Und Dendemann versucht halt so ein bisschen zu erklären, so funktioniert Flucht und das Flucht ist nichts Schönes. Die Leute wollen zurück in ihr Zauberland, Heimatland quasi also. Und das Zauberland ist halt abgebrannt, heißt, da können sie jetzt erstmal nicht hin und wollen da aber auch gar nicht weg eigentlich. Und das ist ja die Message von dem Song, wo der immer auch in einem Interview sagte, er kann überhaupt nicht verstehen, wie die Deutschen Flucht nicht verstehen können, weil wir wären bereit, aus Deutschland abzuhauen, wenn uns die Steuer zu hoch wird. So, und die Leute da flüchten halt von noch ganz andere Dinge und wollen nicht abhauen. Und beschreiben tut er das auf dem Song auch mit den abschließenden Zeilen, die er, glaube ich, kickt. Alte Distanz mit neuen Sprüchen, die 10 schönsten Orte, um vor Steuern zu flüchten. Ich hoffe, dass mehr als mein Glaube dran hängt und nicht, dass als nächstes mein Zauberland brennt. Beschreibt das ja auch sehr, sehr schön. Kann ich dem Song nur zustimmen. Ist ein sehr, sehr wichtiger Song, finde ich auch. Und auf jeden Fall nicht zufällig hinter Zeitumstellungen auf dem Album zu finden.
Gehe ich auch von aus, ja. Hatte auch direkt Bezug. Akkorde finde ich sehr spannend. Also fand ich hier sehr spannend. Es ist B-Dur, G-Moll, A-Dur, D-Moll. Und D-Moll ist die Molltonika und steht auf der vierten Stelle. Und eigentlich würde ich die immer auf die erste Stelle tun. Und hier ist es eigentlich verdreht. Hier ist es so ein bisschen rumgedreht, dass es erst an vierter Stelle kommt. Geiler Kniff. Wieder gleicher Tonvorrat wie immer. Sehr, sehr ähnlich zu allen anderen. Mhm. Aber super geiler Trick, dass hier erst die Tonika, die Molltonika auf der vierten Stelle kommt.
Ja, jetzt sind wir thematisch sehr ernst geworden auf dem Album.
Du sagst immer, ja, schnell weiter, ja, wenn ich meine klugen Akkordanalysen mache.
Ja, wir wollen ja die Leute nicht langweilen mit deinem Nerdsch.
Ach, geil.
Nein, Scherz. Ihr könnt ja in dem Feedback mal schreiben, wovon ihr mehr wollt. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir beide die unterschiedlichen Pole mit reinbringen. Ja, jetzt würde ich nämlich zu Begeisterung kommen, dem ersten Song, wo ich wirklich was zu kritisieren habe. Hat aber gar nichts mit Dendemann zu tun. Begeisterung hier auch ganz Hip-Hop-typisch die Vokale weggelassen. Und also in der Schreibung von dem Song. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem Song, weil es ist ein Feature mit den Beginnern. Und das heißt, es ist so ein bisschen die alte 2000er, 1990er Crew so ein bisschen zusammengebracht. Und dann so ein klassisches Hip-Hop-Ding draus zu machen, passt halt sehr, sehr gut. Hook hierbei komplett gesampled, gesquetscht aus verschiedenen Liedern. Das sind Motrip, Ratar, Schwester Eva, Falk, Beginner und noch Gwen McCree, die mal ein Feature mit Dendemann gemacht hat, die aber auch nur Dendemann ruft. Und noch eine weitere Person, die ich aber nicht ausmachen konnte.
Ich auch nicht.
Also das hat auch auf Genius niemand gefunden und ich habe auch kein Forum gefunden, wo das...
Vor Begeisterung, was nochmal kommt.
Ja, genau.
Ne?
Das weiß niemand so richtig, wo das herkommt. Aber falls es jemand von euch weiß, bitte in die Kommentare. Vielleicht ist es inzwischen auch schon nachgereicht worden. Aber ja, was nicht auf Genius steht, existiert nicht, weiß man ja. Bei Hildegard Knef auch nicht auf Genius vermerkt ist. Da können wir uns noch ein paar IQ-Punkte abholen. So, genau. Ich kann ja einfach mal meine Notizen vorlesen. Icy Ice hat einen coolen Part über Rap und was es für ihn ausmacht. Dende hat einen coolen Part über Zufriedenheit und geringere Ansprüche an sich selber. Danjo scheißt rein mit Sammy Slimani-Zitaten. So habe ich das formuliert.
Da muss ich jetzt direkt mit einstimmen. Ich nehme mir immer fest vor, nicht zu lästern. Boah, Danjo-Part.
Danjo hat meiner Meinung nach auf dem letzten Beginner-Album schon hart nachgelassen.
Danjo war immer der Schwächere, fand ich.
Absolut, aber ich fand ihn früher auf den alten Beginner-Sachen so nicht so schlimm. Also auf dem neuen Beginner-Album ist er halt wirklich jedes Lied, denke ich mir so, wenn man seinen Part weglassen will, mir wird nicht viel fehlen. Muss ich leider jetzt wirklich mal so krasse Disses raushauen.
Also das letzte Mal bei Anma habe ich auch gefeiert, den Song war neu, war fresh.
Da war sein Part auch gar nicht so schlimm, fand ich.
Der war nicht so schlimm, genau das umschreibt
es
jetzt wieder.
Wenn man halt hingucken würde, es wäre der schwächste Part. Und das ist halt auch hier so, weißt du, er haut dann so Sachen raus wie, ja, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen du nichts verändern kannst, geschweige denn verbessern. Ja, es ist so simpel, aber wahr, der eine ist morgen und der andere war gestern. Ein typischer Kalenderspruch, hat Sammy Slimani einmal so auch getweetet tatsächlich. Und also wirklich ziemlich genau so. Und das Ding ist, das ist so ein dummes Paradoxon, weil ich sag mal so, an den kannst du natürlich was verändern, weil gestern war gestern heute und morgen ist morgen heute und es sind nur zwei Tage im Jahr. Aber was ist mit vorgestern, vorvorgestern, vorvorvorgestern und so weiter und übermorgen, überübermorgen und so weiter? Da kannst du ja auch nichts ändern, wenn du das so siehst. Wenn du jetzt die Grundessenz des Satzes ist ja, lebe im Moment. Du kannst jetzt im Moment was ändern. Aber dann dieses, es gibt nur zwei Tage, das ist so dumm. Es ist einfach so dieses typische, ich habe mal kurz nachgedacht und sage etwas Kluges, was aber überhaupt nicht klug ist, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Und damit steigt er in den gesamten Part rein und hat bei mir so direkt so eine negative Gänsehaut ausgelöst.
Ey, ich habe Danjo, das Album Danjo 77 oder sowas, hieß das, glaube ich, sein altes Album, habe ich persönlich noch gefeiert. Ersten Beginner-Sachen sehe ich auch so wie du, waren coole Sachen so. Aber der Part, wow. Also, ja, es war so... Ja, das war cringe, das war awkward, das war...
Dabei ist das eigentlich einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album. Ich finde, die Hook ist mega geil. Icy Ice steigt unglaublich geil, einfach nur auf den Beat ein und kündigt dann selber Kick und Snare an.
Super, ja.
Wie die dann auch reinkommen, richtig geil. Ich hatte direkt richtig Bock auf den Song. Und dann kommt noch ein Dende-Part und ich glaube, ich werde mir einfach mal das Ding in Audition ziehen, Daniels Part rauscutten und dann habe ich einfach am Ende eine doppelte Hook und dann passt das Ding.
Also kein Hate gegen Daniel, aber...
Nee, wirklich nicht, aber der Part ist halt echt nicht cool.
Nee, habe ich auch nicht gefeiert. Also war so aus dem Bauchgefühl raus, habe ich mir direkt gedacht, so boah, pff,
ja, aber nochmal noch mal mit was Positivem rausgehen auf jeden Fall. Beat ist richtig geil und das Letzte, was ich geschrieben hatte, war, die Hook ist wahnsinnig gut.
Das fällt mir übrigens auch auf, dass die ganzen Hooks, früher hat man das ja andauernd gemacht, heute ist das gar nicht mehr so, normal, aber früher waren ja eigentlich alle Hooks gescratcht mit Wort-Samples gemacht, so. Mhm. Und das ganze Album hat das eigentlich so ein bisschen, dass man immer das Gefühl hat, es könnten auch gecuttete Samples sein im Hook, so. Das zieht sich
ja,
auch so ein
bisschen
durch. Ja, auch
Dennis Stimme wird ja auch, gerade bei Denno, ich Denno, also bin ich, ist ja auch direkt, wird ja auch direkt seine Stimme wieder gecuttet.
Genau, man könnte so noch genau da rein machen und dann wäre es ein Scratch gewesen.
Also das ist jetzt so das Einzige, was wirklich gescratcht ist und der Rest ist halt geschnitten. Aber trotzdem, es ist wirklich typisch Hip-Hop. Und
ist so ein Feeling, was darüber
genau,
kommt.
Genau, absolut.
Ne?
Finde ich auch sehr, sehr cool. Das sollte man deutlich öfter noch machen. So, jetzt kommen wir zu wohl dem modernsten Song auf dem Album. Lit Barsky. Anspielung auf Pierre Lit Barsky, den Fußballer. Einfach Lit, der ganze Schiss.
Ja, genau, aber jetzt habe ich die Frage. Lit Barsky verstehe ich mit Lit, aber warum Lit Barsky?
Weiß ich nicht, war vielleicht ein Idol von ihm oder so.
Ist ein großer Held meiner Jugend, Pierre Lit Barsky.
Ja, wahrscheinlich bei ihm ähnlich so gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nur, es ist natürlich die Anspielung auf Lit und es ist so ein bisschen, der Song diskutiert ja auch so ein bisschen die Entwicklung im Hip-Hop. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es so nach dem Motto ist, heute sagt man Lit und vielleicht hat man früher in seiner Zeit irgendwie Lit Barsky gesagt oder es ist halt so ein Wort aus seiner Zeit, das ähnlich klingt oder so. Irgendwie so könnte ich es mir erklären.
Also ich verstehe es nicht. Es würde mich sehr interessieren, warum heißt dieser Song Lit Barsky?
Also ich weiß nicht, ich habe nur ein Interview gesehen, vielleicht hat das in einem anderen erklärt. So ganz weiß ich es nicht, aber ist halt so.
Okay, nennt er so, ja?
Ja, es ist jetzt so mit Trettmann und produziert von Kitsch Creek. Das hört man auch direkt, der Beat setzt ein und man weiß sofort, das ist Kitsch Creek.
Also nicht zur Produktion, sondern zu den Harmonien, sage ich jetzt wieder eine Kleinigkeit. Da würde ich jetzt fast mal sagen, also klar bleibt Pop, aber das ist fast eher Jazz. Das ist eher Jazzmusik. Also da ist so der einzige Song, wo ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so Pop. So, das ist das Einzige, wo es mal rausgeht aus dem ganz klassischen Standard-Pop.
Ja.
Und das ist verrückterweise die Single, die alle feiern. Also das finde ich allerdings wirklich
verrückt.
Aber das
ist ja auch eine Sache, die auf DIY auch so ist. Also Trettmann insgesamt.
Oh, DIY hat schon auch, also
ja,
Kitsch
aber
Creek.
Ich meinte jetzt damit eher so, der Sound an sich ist so,
nee,
das
es geht
halt
mir nicht um den
anderes.
Sound. Der Sound
also,
ist
okay.
Cool, der Sound ist 2.18 so, Kitsch Creek ist 2.18.
Ja, aber ja, die Akkorde meinst du jetzt.
Die Art zu komponieren.
Ja. Ja, weiß ich nicht, also Kitsch Creek ist ja allgemein dafür bekannt, sehr, sehr vieles sehr, sehr anders zu machen, grundsätzlich. Und also vom gesamten Style her, wenn du dir das mal anguckst, ist ja ein Produzentenduo mit einer Künstlerin dabei und die haben halt einen allgemeinen Lifestyle, den sie da hochziehen und so.
Total geile Kombo, so mega gut, aber jetzt, also die komponieren jetzt auch nicht
mit dem
gleichen Kochen, mit dem gleichen Wasser wie alle anderen. So.
Ja, klar. Okay, also es
total
ist,
geil.
Haben also wir gelernt, es ist ein Jazz-Song.
Soll ich sagen? Komm, ich hau schnell raus, ja, dann können wir über das Wesentliche reden. Es ist nämlich D-Major 7, also D-Major 7, ein C-Major 7. Dann kommt H-Moll, E-Moll, haben wir schon ein paar Mal gehört auf der Platte. Aber D-Major 7 und C-Major 7, ja, es ist ein Jazz-Muster. Also das ist, finde ich, ja, da haben die sich irgendwie was getraut. Ich weiß nicht, ob es das Sample war, ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, ob sie das da hatten oder so, also oder ob die so komponiert haben.
Ja, die ist ja auch, dieser Bass ist ja auch super bouncy irgendwie so ein bisschen und hüpft dann so ein bisschen hin und
genau,
her.
Ja.
Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall, ja. Feiere ich auf jeden Fall sehr, sehr hart. Das ist wirklich ein geiler Beat geworden. Und allgemein erstmal zwei Männer, also Trettmann und Dennemann, finde ich witzig. Und vor allem,
Ü40,
das ist halt,
ne?
Beide Ü40, genau. Beides wirklich so die Ältesten im Game gefühlt. Und aber auch, ja, es ist, Trettmann steht ja allgemein so ein bisschen für die, den würde ich jetzt selber so sagen, so ein bisschen wirklich auch diese Brücke zwischen dem neuen Sound. Also er ist halt so einer, der aus der alten Reggae-Szene ja auch kommt. Und plötzlich so dieses Produzententrio da gefunden hat mit Kitsch Creek und dann plötzlich so den richtig modernen Sound fährt. Aber auch den wieder mit einer ganz eigenen Facette einbindet. So.
Was mir bei Kitsch Creek halt immer auffällt und ich glaube, das macht sie besonders, die erfinden auch nicht das Rad neu oder wie ich eben gesagt habe, die kochen auch mit dem gleichen Wasser wie alle anderen. Ne? Was die auf jeden Fall mega gut drauf haben und dafür bewundere ich sie wirklich, ist mit dieser Leere zu arbeiten. Die sind immer super aufgeräumt, super clean, haben eine sehr ästhetische Soundauswahl. Jetzt auch nichts, was nicht auch schon The Crowds vorher gemacht haben an Sounds. Die erfinden jetzt auch keine neuen Sounds, die nehmen die gleichen Sounds wie die anderen. Aber dieses super transparente, leere Komponieren, was die machen. Das ist das, was an Kitsch Creek einfach, und das war auch das an der Trettmann-Platte, so ultra krass, mit einem Synthi den ganzen Song quasi durchziehen.
Ja.
Das ist krass.
Und darauf dann Trettmanns tolle Stimme mit einem wirklich, also das ist auch was mich im Deutschen so aufregt, so Autotune ist ein grundsätzlich ein sehr, sehr geiles Tool. Es ist, wirst du mir jetzt auch sagen, es ist ja nicht nur Autotune, es sind ja auch noch andere Filter mit drüber. Aber das ist halt ein Tool, das kommt unglaublich drauf an, wie du es einsetzt. Und ich finde, dass Trettmann einer von den Deutschen ist, der es wirklich gut verstanden hat, wie man das einsetzen muss, damit es dope klingt. Ich führe bei sowas immer Travis Scott an, weil ich finde, dass Travis so mit die Voice-Effekte und Autotune so am besten beherrscht. Und da sieht man einfach so einen Unterschied. So, weil man, wenn man sich so die Afro-Trap-Sachen anhört, das ist halt einfach ein Standard-Autotune drauf irgendwie gefühlt.
Du weißt, was Autotune eigentlich nur ist?
Ja, das zieht eigentlich ursprünglich ja die Töne einfach nur auf die richtige Position, aber da überdreht man es ja absichtlich.
Die stellen den Retune-Speed auf null da, ja.
Genau, und also es ist halt eine ganz andere Form von Autotune, die er da benutzt. Und
naja, ich sag mal, der singt halt richtig und der Autotune passt dann auch. Und was ja. Die meisten halt machen, ist halt Autotune auf voll, auf 100% stellen. Und, dann so und wenn du das halt richtig machst und dazu richtig singst und die Töne triffst oder du triffst genau den falschen und der Autotune zieht dich aber auf den richtigen runter, dann kommen coole Effekte.
Ja, genau, und das meine ich damit. So, du musst Autotune singen, so wie man es in der modernen Musik so macht, muss man wirklich dann können.
Ich glaube, du musst was,
ich würde mir super gern mal die roten Spuren von Travis anhören.
Vielleicht, was du auch das sagen,
mich
oder
hart interessieren.
Ich glaube halt, dass die sind musikalisch. Mhm. Die können singen. Travis Scott weiß, wo die Töne sind und sowas.
Ja, also falls euch das mal interessiert, hört euch auf jeden Fall mal das Interlude auf dem Metro Boomin-Album Not All Heroes Wear Capes for Lesbian an. Das Interlude Number One nennt sich das. Den singt er halt komplett mit Autotune und ganz vielen anderen Filtern noch durch. Und da hört man halt wirklich die Macht, die dieses Tool, wenn man es so einsetzt, hat. Und da das ist so mein Referenzsong, auf den ich immer wieder verweise, wenn man nicht die Qualität von Autotune quasi einschätzen will. Das ist für mich so die 10 von 10 beste Vocal-Bearbeitung des letzten Jahres gewesen. Aber Ami-Rap wird eine eigene Folge nochmal wahrscheinlich werden. Also da müssen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ja, aber der Song, Dendemann hatte in der Beschreibung unter dem YouTube-Video dazu geschrieben, er ging, er machte nichts, er kommt zurück. Und das beschreibt der Song so ein bisschen. Also in dem Song redet er immer von seinem Bae. Das ist ja dieses moderne Wort, better than everything else. Also seine Freundin quasi oder sein Wichtigstes im Leben. Bäh. Ja, das ist Hip-Hop halt und er redet über seine Beziehung mit dem Hip-Hop und dass er halt zu Hause bleibt, während der Hip-Hop rausgeht auf die Partys und immer größer wird und immer mehr diese großen Party-Hymnen hat und hat da sehr, sehr viele lustige Anspielungen drin, sagt und ich finde, sehr gut zusammenfassend tut es, also die Line, die alle mit am geilsten fanden, war so, sie sagt Versace, Versace, ich sag Gesundheit, Gesundheit, aber die Line, die danach nachkommt, finde ich fast noch wichtiger. Und ich verarzte meinen Schatzi, wenn sie es eine Runde zu bunt treibt. Was uns so ein bisschen zeigt, so wie er seine eigene Rolle in der Szene sieht, die er mit diesem Album ja auch erfüllt, dass er so ein bisschen zeigt, so okay, tob dich aus, Hip-Hop-Musik, aber irgendwo ist dann hier Schluss und ich versuche jetzt so ein bisschen wieder den Sound, den ich geil finde, so mit reinzubringen, um halt das Ganze in eine Richtung zu pushen, die ich für gesünder halte. So in die Richtung würde ich das mal sehen. Nicht, dass es sich jetzt über die Szene stellt und sagt, das ist falsch, was ihr macht. Das würde ich gar nicht sagen in dem Song. Das kommt auch in dem Song überhaupt nicht so rüber. Weil ich meine, er macht den Song mit einem der aktuell trendigsten und trendsettendsten Artists zusammen, mit Trettmann halt. So schlimm kann er es nicht finden, also. Und aber ich finde, das ist eine Zeile, die halt sehr, sehr gut zusammenfasst, wie seine Haltung in diesem Song ist, die auch im ganzen Song durchkommt.
Es gibt auch eine Kein Stress ohne Grundzeile.
Ja, genau.
Kein Stress ohne Grund.
Es sind ganz viele Anspielungen auf irgendwelche Hip-Hop-Lieder in den letzten Zeiten drin. Also da ist wieder Shindy auch mit dabei.
Mega lustig fand ich, dass ich ein Interview von ihm gesehen habe, auf Blockrebellen hieß der YouTube-Channel, wo er sagt, das ist nicht seine Intention gewesen, darüber zu reden. Er sagt, das ist ein reines Beziehungslied, wie er geschrieben hat. Er freut sich aber, dass die Leute das jetzt da rein interpretieren.
Okay.
Kann ich euch oder dir gerne mal den Link geben? So.
Ja, würde mich interessieren, das war meine Interpretation.
Also er sagt, da hat er nicht drüber nachgedacht, aber sagt seiner Interviewpartnerin in dem Interview, freue mich und nehme deine Sicht genauso an. Ich weiß nicht, ob er
Ich finde, die Sicht passt halt wie Faust aufs Auge.
Und da erzählt er, also wir hauen den Link in die Beschreibung unten rein, dann könnt ihr euch das auch angucken.
Ja, würd mich einmal, muss ich mir angucken, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr spannend.
Da sagt er auch ganz geil, erzählt er eine Geschichte von seinem alten Label-Boss. Früher hat er über Yo Mama in Hamburg released seine alten Sachen. Und das ist eigentlich auch das, was ich den Leuten immer sage, wenn ich Songs mit anderen schreibe, ist halt immer am geilsten ist, wenn dein Song mindestens doppeldeutig ist. Es ist immer super langweilig, wenn dein Song eine Eindimensionalität hat. Viel geiler ist, wenn der eine sagt so, ey cool, das ist ein Liebeslied, aber wenn ich drüber nachdenke, könnte die Frau auch Hip-Hop sein.
Genau, war die Entwicklung bei mir nämlich. Ich habe nämlich am Anfang gehört, das ist ein sehr, sehr cooles, verschwurbeltes Liebeslied. über ihn und quasi eine jüngere Generation. Und dann habe ich diese zweite Ebene quasi entdeckt, die er vielleicht gar nicht intendiert hatte, aber sie das passt halt.
Ist ja schon die dritte Ebene.
Oder dritte.
Die erste Ebene wäre einfach er und eine Freundin.
Naja, aber wenn man sich die Sachen anhört, also wie das da aussieht, dann, aber ja, okay.
Also ich verstehe, das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob er bei dem Interview einfach Spaß macht und sie dann verarscht, weil er auch genervt ist und das 10. Interview am Tag gibt und einfach sagt so, hopp, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, war ein Joke.
Man weiß es ja sowieso nie, so Künstler können ja auch gerne einfach mal so einen Mythos aufstellen.
Genau, aber also er sagt in diesem Interview ganz felsenfest, krass, ich nehme das jetzt an, dass diese Interpretation auch passt, das gefällt mir.
Ja, also ich habe auch mit Freunden schon öfters drüber geredet und fast alle... haben die sofort erkannt, so diese Meta-Ebene. Es gab auch genug, die das als normales Liebeslied so aufgefasst haben. Und wenn ich dann meine Sicht halt quasi erzähle, dann meinten die so, ja krass, das passt perfekt. Und sehr, sehr interessant. Aber das zeigt ja auch die Qualität von dem Song, wie du gerade schon sagtest, die Qualität vom Text so.
Vom Songwriter auch, genau.
Ja, meine ich ja.
Genau, ja.
Aber auch vom gesamten Song. Also der Song ist insgesamt sehr, sehr geil, cooler Sound. Das Musikvideo fand ich jetzt nicht so geil, muss ich leider ehrlich sagen. Das war mir ein bisschen zu langweilig.
Kitsch Creek produziert, ne?
Wird vom Style her passen.
Ja, er hat Kitsch Creek auch produziert. Bin ich mir jetzt
haben
ziemlich
sie in den Kommentaren alle
mehr.
Aufgeregt, weil sie die PlayStation-Controller nicht angemacht haben.
War der tot quasi, ja?
Die haben so eine Leuchte hinten dran, die PlayStation-Controller, und die war aus.
Ja. Ja,
also hat man gesehen, sie haben nicht echt gezockt. Also das ist echt... nicht cool, finde ich nicht real.
Also nee. Muss man halt auch Dendemann mal sagen, da warst du dann nicht real.
Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon bei gutem Songwriting waren, das passt perfekt, die Brücke zu schlagen zum letzten Song, noch ein Gedicht, auch wieder mit Ill Real zusammen produziert. Finde ich, ist vom Songwriting her der stärkste Song auf dem Album, weil er einfach quasi sich eine Spielwiese geschaffen hat, so ein bisschen.
Weißt du, woher es nimmt? Auf wen er anspielt, woher es kommt?
Heinz Erhardt.
Ah, ja. Du hast deine Hausaufgaben gemacht.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auf jeden Fall. Aber Heinz Erhardt habe ich auch, gibt sehr, sehr viel geilen Scheiß, den er gemacht hat. Was war nochmal, die Wanze, die Laus oder irgendwie sowas?
Boah, es gibt super viel. Ich habe als kleines Kind die ganzen Filme von Heinz Erhardt haben wir zu Hause geguckt.
Ja, vielen tollen Schlüssel gemacht. Hat er ja auch am Anfang gesampelt.
Da rappt er auch ein bisschen wie Heinz Erhardt früher gerimt hat.
Genau, auch gedichtet hat.
Oder,
ja, es ist eine absolut poetische Rap-Stil und auch wie er den Text schreibt.
Ich habe jetzt gelesen, ich habe ja auch ein paar Interviews dazu mir dann angeguckt, also ich habe gelesen, dass er zu dem Song sagt, dass noch ein Gedicht, noch ein Gedicht, also erst lange Gedicht hieß und einer der ältesten Songs auf dem Album ist und eigentlich gar nicht klar war, ob der mit draufkommt und der eigentlich den vor, weiß ich nicht, der 2 Jahre schon rumlag und der dann, dass es dann doch noch den Sprung aufs Album geschafft hat.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Er fällt auch total raus aus dem gesamten Album, der Song, finde ich. Aber finde ich ganz gut, dass es so am Ende nochmal platziert ist, weil es einfach das Album sehr schön abschließt dadurch, weil es einfach ein sehr positives, sehr verschwurbeltes Ende ist, was aber auch so den Bogen zum Anfang wieder spannend, weil es halt wieder wie am Anfang voll mit Wortspielen, voll mit sehr, sehr komplexen, komplizierten Dingern ist, wo man halt wirklich dreimal drüber gucken muss.
Und unterstreicht halt auf jeden Fall, wie ich finde, seine Originalität. Also es ist ein krasser Kontrast zu aktuell, wo wir am Anfang mal gesagt haben, die ganze Szene ist so hart und auf Härte bedacht. Das ist wirklich originell, so einen Song machen über eine Thematik, da hätte sich, glaube ich, kein deutscher Rapper an Heinz Erhardt, wäre doch kein deutscher Rapper in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren rangegangen und hätte gesagt, ey, Heinz Erhardt, dann nehme ich mir aber mal ein Sample und gehe mal auf Heinz Erhardt ein. Ich will jetzt den Rapper nichts unterstellen, wahrscheinlich kennen die meisten Heinz Erhardt von den deutschen Rappern so, die sind ja gar nicht so...
Ja, meistens doch relativ versiert, was das
angeht. Ja, die sind meistens viel klüger, als sie nach außen den Schein der Unintelligenten.
Würde ich jetzt auch nicht allen unterstellen, aber vielen auf jeden Fall.
Die meisten sind wesentlich intelligenter, als sie rüberkommen.
Absolut.
Also das finde ich super krass und damit ist einfach auch nochmal für mich so ein ganz krasses Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Das ist ein intellektuelles Album, viele deutsche Samples, die aus einem... ja, automatisch so einen intellektuellen Background einfach zeigen.
Ja, allein dem Song schon, weißt du, wenn er dann redet davon, dass in seinem Garten viele Jamben und Trocheen wachsen, merkst du schon, wie tief er in der Sprache drin ist und ist ja auch gut zum Gedicht passt. Und in den ganzen Song durchziehen immer weiter Pflanzenwortspiele. Und das ist halt super geil, weil er andauernd auf einen Garten anspielt. Wie gesagt, da wachsen Jamben und Trophäen. Aber er hat auch super viele Blumen mit drin. So, er hat den Enzian direkt am Anfang mit drin. Und die letzten Zeilen in dem Song finde ich nochmal besonders schön. Brauchst du mehr Themen als Chrysan, also Chrysanthen?
Ja, stimmt.
Und dann und Ideen als Orchideen. Und dann auch, genau, das ist
das letzte, ist so, ich mir das nicht ist so, in meinen Augen ist das halt echt Heinz Erhardt-Style.
Absolut. Heinz das Erhardt hat ja Heinz Erhardt auch gemacht, so ein bisschen die Worte verschwurbelt und rumgespielt. Und ich würde sagen, da hat sich denn immer noch viel inspirieren lassen auf dem gesamten Album von. Und das Gedicht ist halt eine total schöne Referenz da drauf. Und ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Song vom Songwriting her. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da den Text mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ist ein cooles Ding.
Was mir dann einfiel, war doch unsere Diskussion, wo wir letztens drüber geredet haben, dass da hatten sie doch die ersten 16.000 Wörter von Faust mit deutschen Rap-Alben verglichen.
Ja, genau.
Und hier habe ich das
Wortschatz.
Den Wortschatz, ne? Die Menge an neuen Wörtern quasi. Und hier habe ich das Gefühl, dass auch kein Wort zweimal vorkommt auf dem Album.
Ja, das ist...
Ich habe jetzt nicht gezählt, aber...
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen Morlock-est, kann man das nennen, weil Morlock Dilemma ja so das Paradebeispiel für sowas ist, wenn man keinen, also der reimt ja fast nur auf Nomen und baut deswegen andauernd Worte um und Sätze um und ganz weirde Wortkombinationen, die er dann als Nomen verkauft. Und das macht Dendemann auch andauernd auf dem gesamten Album und schafft somit sehr, sehr viele schöne Wortspiele, sehr, sehr schöne Interpretationsansätze, die man in diese Worte reinstecken kann. Und ja, das ist sehr kreativ.
Ein echter Wortakrobat.
Genau, ein echter Wortakrobat. War ja auch schon immer Dendemanns Stärke.
Der Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper.
Genau.
Also
man kann
geil.
Sich super cool hinsetzen und mit dem Schulranzen auf und dann die Texte runter.
Und ich wette auch, dass The Crowds Fans von 1-2 waren.
Ja, ja, absolut. Also es war ja auch sicher. So, Dendemann sagen ja auch ganz viele Rapper, dass der ihren Schreibstil geprägt hat.
Ja, gehe ich von aus. Also ich gehe davon aus, dass The Crowds, die sind jetzt, weiß ich nicht, so alle irgendwo, weiß ich nicht, mit 30er schätze ich die ein oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie alt die sind. Aber die werden alle groß geworden sein mit den Sachen.
Ja, wir müssen jetzt übrigens auch mal Name-Dropping betreiben, wenn wir jetzt andauernd den DJ von 1-2 sagen. Es ist natürlich DJ Rabauke oder Thomas Jensen hier, ja. Heißt. Mit bürgerlichem Namen.
Wenn jemand weiß, was der heute macht, ich habe mal ein bisschen gesucht nach dem und gegoogelt, habe aber nichts mehr gefunden nach 2010.
Ja, er war damals ja Tour-DJ von Fettes Brot. Und
genau, was macht er seit 2010?
Ich weiß nicht.
Das würde mich total interessieren. Ich habe im Internet nichts gefunden, also wer weiß, was...
Ist untergetaucht.
Was DJ Rabauke heute so anstellt.
Ja, wer ist sein Nachbar? Wessen Blumen gießt er, wenn er im Urlaub ist?
Mega lustiger Name, wird sich heute keiner mehr nennen. DJ Rabauke, total geil. Das waren noch so deutsche Wörter.
Da haben ja auch jetzt KIZ mit dem VSK so ein bisschen drauf angespielt. So der DJ von denen heißt DJ Ratzefummel.
DJ Ratzefummel, okay, ja, geil.
Ist auch schön. Bleistift-MC ist, glaube ich, Nikos
Rappername.
Die
haben dieses...
VSK, dieses 90er-Jahre-Hip-Hop komplett auf ein...
90er-Projekt da
genau,
gemacht, ne?
Genau, was sie halt komplett auf eine Schippe genommen haben, wie man damals auch gerimed hat und so. Super lustig. Wortspiele, die unglaublich schlecht sind, aber einfach sehr, sehr herzlich und sehr, sehr lustig. Das VSK ist auch eine große Empfehlung von mir und ist einfach sehr, sehr lustig. Auch wenn man nicht aus der Zeit kommt, das ist eine Parodie, was wahrscheinlich, wenn man aus der Zeit kommt, erdenkt man auch viel mehr Referenzen, die lustig sind, aber ja. Grundsätzlich eine schöne Sache. Ja, wollen wir...
Also es ist krass, es ist die erste Generation, die jetzt wahrscheinlich gerade am Rappen ist. Alle bekannten Rapper jetzt gerade sind wahrscheinlich komplett mit 1-2 und Deutschrap schon groß geworden. Also es ist schon eine komplett Deutschrap geprägte Rapper-Generation gerade am Start.
Auf jeden Fall. Ja, ist auch eine... Man merkt auch den Umschwung und man merkt ja aber auch immer wieder, dass alte Sachen wieder zurückkommen.
Genau, und...
Allein das Revival der 808 zeigt das ja schon sehr, sehr stark.
Ja, es ist ja so eigentlich wieder die Musik von Anfang 90 gerade,
genau.
So die Sounds wieder aufgenommen.
Ganz
ne?
Anders umgebaut natürlich, also genau. Aber diese Hi-Hats und die 808 und so, das war halt damals cool und ist heute halt wieder in einer ganz anderen Weise natürlich aber auch wieder drin. Merkt man auf dem gesamten Album auch.
Und Deutschrap hat auf jeden Fall seitdem die deutsche Sprache für sich noch viel mehr ausgearbeitet und ist viel sicherer, klingt viel geiler. Es ist nicht mehr Hibbidi-Hop, sondern es ist jetzt cool.
Das ist ja auch die Sache, mit wo ich auch im Internet viele Diskussionen schon geführt habe, wo Leute sagen, Ami-Rap ist ja viel cooler, weil die Sprache mehr float und Deutschrap ist deswegen scheiße. Wo ich halt immer sage, so du darfst die beiden nicht verwechseln, nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Weil halt einfach Ami-Rap, da gibt es halt 2, 3, 4 Leute, die halt wirklich viel mit Sprache machen und der Rest geht halt fast zu 100% auf die Stimmung und den Flow. Wo halt wirklich dann die Texte relativ, ich will jetzt niemanden angreifen, aber relativ plump sind, weil die englische Sprache halt nicht so viel hergibt und halt immer wieder alle mit den gleichen Worten arbeiten. Und da hast du halt dann mal so einen Kendrick oder einen Eminem dazwischen, die halt plötzlich einen ganz anderen Wortschatz haben und ganz andere Strukturen dort mit reinbringen. Aber du hast halt in der deutschen Sprache die Möglichkeit, dadurch, dass du so viele Wortumbauten und so eine komplexe Grammatik hast, kannst du halt Sätze auf 100 verschiedene Arten und Weisen ausdrücken, was im Englischen einfach wegen dem Sprachvorrat, den man dann hat, quasi nicht möglich ist. Und dadurch float die deutsche Sprache nicht so schön, weil sie halt sehr, sehr hart und sehr, sehr, ja, sehr, sehr verkopft ist. Aber dadurch kann man unglaublich tolle Texte schreiben und wirklich viel, viel, viel dichten. Dichter und Denker ist halt einfach immer noch eine deutsche Sache.
Um das mit Friedrich Nietzsche jetzt zu sagen, ne, der hat damals schon gesagt, es gibt nur zwei Sprachen, mit denen man philosophieren kann. Das ist Deutsch und Altgriechisch.
Passt.
Genau, Altgriechischen Rapper kenne ich jetzt noch nicht, aber...
Ja, würde ich sagen, schließen wir mal ab. Was ist dein Gesamtfazit zum Album?
Mein Gesamtfazit zum Album... Grundsätzlich bin ich handwerklich vom Style, vom Wortwitz und sowas super beeindruckt. Mir persönlich ist das Album vielleicht insgesamt etwas zu anstrengend, um wirklich in meine persönliche Hot Rotation zu kommen. Es ist so ein Album, wo man sich sehr drauf einlassen muss, wo man sehr zuhören muss. Kann sehr geil sein. Ja, das wird die Zeit jetzt zeigen, wie sehr das in mein Repertoire irgendwie mit reinwächst. Grundsätzlich, ich habe 1-2 damals gefeiert, aber 1-2 war damals auch nicht mein Lieblingsact aus Hamburg. Ich fand da andere immer wieder für mich geiler. Um jetzt das Fazit auf den Punkt zu bringen, ich finde Produktion super geil, ich finde Dendemanns Rap super geil, ich finde die Themen cool. Ob es jetzt mein Classic-Album wird, da bin ich mir allerdings noch nicht sicher.
Ja, also kann ich mich nur anschließen, das ist kein Album zum Nebenbei hören, sondern also es ist jetzt nichts, wo du sagst, während dem Kochen spiele ich mir das nur nebenbei an, sondern man muss sich halt wirklich eigentlich hinsetzen und wirklich zuhören. Aber da das genau die Art von Rap ist, die ich fast am liebsten höre, ist das Album auf jeden Fall ein Album, was wahrscheinlich in meinen Jahrestop 10 sehr weit oben platziert sein wird. Ich weiß natürlich, es werden noch sehr, sehr viele krasse Alben kommen, die auch in die Richtung gehen, aber für mich auf jeden Fall... jetzt schon ein Album, was mich, glaube ich, noch ziemlich lange begleiten wird. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Hat man, glaube ich, auch während des gesamten Podcasts drüber gemerkt. Und ich werde wahrscheinlich mich noch mit dem einen oder anderen Song etwas tiefer auseinandersetzen. Sei es privat, sei es auf dem Kanal, weiß man jetzt noch nicht so genau. Es wird auf jeden Fall noch ein oder zwei Videos dazu geben. Kann ich jetzt mal hier so droppen. Also eins auf jeden Fall, genau. Ja, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, liebe Leute, wir haben jetzt schon... 11:30, glaube.
Das war es jetzt von unserer ersten Folge. Gebt uns gerne Feedback in den YouTube-Kommentaren hier unter dem Video. Und ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, das auf alle Plattformen drauf zu kriegen. Falls wir schon auf iTunes sind, könnt ihr auch da Bewertungen schreiben natürlich. Geht nicht zu hart mit uns ins Gericht. Das war jetzt unser erster Podcast. Das ist jetzt auch schon relativ spät, wie er gerade schon meinte. Wir gehen auf jeden Fall euer Feedback ein. Ich werde, glaube ich, im Discord auch noch eine eigene Sektion machen, wo ihr Podcast, Feedback und Vorschläge reinpacken könnt. Also kommt auch auf unseren Discord-Server, falls ihr jetzt auf YouTube seid. Link in der Beschreibung. Und falls ihr auf einem Podcatcher seid oder so, in den Shownotes packe ich euch auch nochmal den Link dazu rein. Und den Link zu dem Interview, wie du eben schon sagtest, ne? Und auch zu dem Splash-Mac-Interview, auf das ich ab und zu mal referenziert habe. Und natürlich auch den Kauflink vom Album. Könnt ihr euch aber natürlich auch auf Spotify, Deezer, Apple Music, eurer Streaming-Plattform des Vertrauens reinziehen. Ist, glaube ich, relativ empfehlenswert. Genau. Ja gut, dann wird das hier hoffentlich öfter geben demnächst.
Gerne.
Ich weiß noch nicht, ob wir da irgendeinen Rhythmus reinkriegen werden. Das wird die Zeit zeigen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen.
Sehr gerne.
Ja, gut, dann schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, wann ihr das hört. Ciao.
Viel Spaß. Ciao.